The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Schauspielerin und Synchronsprecherin Christiane Werk. Ich begrüße erneut die Schauspielerin und Synchronsprecherin Christiane Werk in meiner Sendung. Liebe Christiane, wie schön, dich wiederzusehen.
Gleichfalls. Sehr schön, dich zu sehen und zu hören. Mal wieder. Wir haben schon fast eine Freundschaft hier aufgebaut.
Ja, eine Podcast-Freundschaft. Und wir sind über die sozialen Kanäle, Netzwerke lose miteinander verbunden gewesen seither. Und die andere Folge, die erste Folge, verlinke ich hier auch mal, dass man sich das mal anschauen und anhören kann und darf. Und ich glaube sogar damals, wenn ich mich recht entsinne, du hast mich sogar angefragt. Das war, glaube ich, das passiert selten, manchmal, aber selten. Und du hast, glaube ich, mich angeschrieben über Instagram, gell? Du hättest auch mal Lust, Gast in der Sendung zu sein.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Impuls war. Oder ich habe irgendwas von dir gesehen und ich fand das irgendwie vom Look her schon so cool, hier mit dem Licht dahinter. Und das sah irgendwie so cool aus. Und ich dachte so, oh, wäre bestimmt spannend. Und dann bin ich mal bei dir reingegangen, habe mich mal so ein bisschen umgeschaut und fand das sehr sympathisch. Und ich finde die Gespräche halt so spannend, weil die sind nicht so gescriptet. Es sind nicht so diese normalen Fragen, die da aufkommen. Und fand das irgendwie interessant. Und dann habe ich dich angeschrieben, genau. Das mache ich auch höchst selten tatsächlich.
Ja. Ich kann verraten, ich gehe selten darauf ein oder ich antworte selten bei sowas, weil das halt, wie soll ich sagen, ohne irgendwie arrogant zu wirken, dass ich mir hier immer genau meine Gäste aussuche, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das meistens immer besser läuft, wenn es von mir ausgeht, als wenn es von der anderen Seite herauskommt, weil oft wird auch angefragt, aber es ist nichts dahinter, also dann geht man darauf ein, aber dann hört man von den Leuten aber nie wieder was, also so, weil es halt schnell mal geschrieben ist vielleicht, ich weiß es
so
nicht.
So Stichwort Zuverlässigkeit und so, ne?
Ja, zum Beispiel, aber bei dir habe ich dann gedacht, da habe ich ein besseres Gefühl, ein gutes Gefühl und es hat ja auch, wie man sieht, jetzt sind wir schon zum zweiten Mal da,
ja. Ja, das stimmt. Ja, genau. Das hat sich jetzt irgendwie auch so spontan irgendwie mehr oder weniger ergeben, ne?
Ja, es hat sich so spontan ergeben, weil ich dich wegen der Rolle, wegen meinem geplanten Film, ich mache ja einen Film, deswegen mache ich diesen Podcast hier nicht mehr so regelmäßig wie früher. Und da habe ich dich angefragt und habe dir auch schon das Drehbuch geschickt und so sind wir einfach wieder in Kontakt gekommen.
Ja. Richtig, genau. Sehr cool, das Drehbuch übrigens. Also ich habe schon einen Teil gelesen. Sehr, sehr geil.
Vielen Dank. Ja, 2027, wenn alles gut geht. Mal gucken. Ja. Auf jeden Fall, also du bist weiterhin, das muss man jetzt mal erklären, also du bist Synchronsprecherin, du hast aber im Großen und Ganzen deine eigene Kabine, in der du gerade sitzt, zu Hause aufgebaut. Also du arbeitest auch, also unter anderem sehr viel von zu Hause aus. Du gehst aber auch manchmal, bist du auch unterwegs, oder?
Total, ich bin sehr viel unterwegs, aber es gibt eben inzwischen sehr viele Anfragen, die dann, keine Ahnung, also wirklich so deutschlandweit verteilt sind, dass man da auch gar nicht so spontan agieren könnte. Und inzwischen wird das schon so ein bisschen fast vorausgesetzt, dass man auch zu Hause Aufnahmemöglichkeiten hat. Und ich habe das zum Glück vor einigen Jahren dann auch in die Tat umgesetzt, habe die Investitionen getätigt und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also sonst könnte ich wahrscheinlich Minimum die Hälfte oder vielleicht sogar drei Viertel meiner Jobs gar nicht machen. Weil ich gar nicht, man kann ja nicht gleichzeitig an drei Orten sein oder so und gar nicht so spontan dann reagieren. Und auch was so Retakes angeht, also wenn man zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, es ist irgendeine Satzänderung oder so, dafür musste man früher dann wirklich immer direkt wieder ins Studio, keine Ahnung, nach Düsseldorf oder nach München oder nach Hamburg. Und inzwischen kann man das halt einfach kurz in der Kabine einsprechen und dann hat man das in 5 Minuten erledigt.
Ja, du sitzt in Köln, gell?
Genau, ja.
Das ist ja schon eigentlich ein ganz guter Standort für sowas, würde ich mal
vorausgehen. Ja, auf jeden Fall, ja.
Also das ist, weil ich sitze ja in Darmstadt, wenn ich ja sage, ich will einen Film planen, dann früher haben die ja immer gesagt, sind sie vom Hessen-Fernsehen? Also weil die ja keine, die wissen ja sonst nicht, was man eigentlich, es macht ja sonst keiner sowas hier.
Genau,
Ich glaube, in Köln ist das eine andere Geschichte,
ja. Ja, schon. Köln ist ja schon so eine sehr große Medienstadt.
Absolut, absolut.
Hier findet ja vieles statt, ja, genau.
Und du bist, also so, beziehungsweise das war auch eins, ich sag mal, der Themen oder wie wir uns dir angenähert haben, auch im Anime-Bereich relativ gut vertreten. Das machst du häufiger, du machst aber auch Werbung irgendwie. Ich habe es noch dunkel in Erinnerung, war es Lidl, war es Aldi, wo konnte Lidl, ich dich hören? Lidl war es, gell?
Genau, ja, Lidl und Rewe habe ich auch mal gemacht. Und ich mache aber auch, ich habe auch zum Beispiel L'Oreal oder jetzt vor kurzem Gillette Venus, solche Sachen. Also es gibt ja wieder total unterschiedliche Werbungen, für die man dann angefragt wird und die es dann teilweise werden oder auch nicht werden. Ne? Also man gewinnt ja nicht jedes Casting. Genau, und ansonsten mache ich Synchron und auch sehr, sehr viel Hörspiel, auch leidenschaftlich gerne. Das ist auch wirklich eine große Liebe von mir. Ja, und eben im Anime-Bereich auch schon viele, viele Jahre. Ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, ja.
Also sag mal, wenn die dich anfragen oder du den Job bekommst, für so eine Lidl-Werbung etwas einzusprechen, gehen die auch auf, jetzt ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber so sagen die auch so, wir müssen ein bisschen auf die Stimmung eingehen. Kannst du ein bisschen so sprechen, dass die Leute Appetit bekommen? Also irgendwie so, werden da irgendwie so Vorgaben gemacht, dass so?
Ja,
oder,
schon.
Oder hast du das schon drin, dass du sagst, wenn ich Supermarkt mache, dann muss ich schon ein bisschen so und so sprechen?
Ja, das ist, glaube ich, so eine Mischung aus beidem. Also Lidl habe ich jetzt über ein Jahr gemacht, regelmäßig, also immer wieder im Wechsel sozusagen mit der anderen Kollegin. Und da ist es schon so, dass man es natürlich dann irgendwie drin hat, diesen Duktus, der dann da gewünscht ist. Aber ja, es gibt auch immer wieder dann, weiß ich nicht, neue AnsprechpartnerInnen, die dann halt sagen, ja, wir hätten das gerne aber nochmal so ein bisschen wärmer oder ein bisschen werblicher. Also es gibt auch intern, also auch bei Lidl selbst, so Möglichkeiten, dass man halt sagt, okay, das soll jetzt, also dieser Spot speziell soll jetzt ein bisschen wärmer klingen, weil der, weiß ich nicht, für die Weihnachtszeit ist oder was anderes. Oder dann, ja, für andere Spots aus dem Bereich, was dann wieder werblicher klingen soll, also ein bisschen anpreisender, also ein bisschen mehr so, jetzt bei Lidl, das ist das und das und das und dieses Superprodukt ist besonders toll. Aber es gibt dann auch wiederum, ja, so Sachen wie, Lidl ist auch für die warme Jahreszeit der beste Ansprechpartner, also dass es da ein bisschen wärmer wird. Das kommt dann immer total drauf an, A, welchen Ansprechpartner man gerade hat und B, was für ein Produkt natürlich auch angepriesen wird und verkauft wird und C, natürlich auch generell so ein bisschen so geschmacksmäßig und auch was die eigene Stimme so hergibt, ne?
Naja, okay, ja, das verstehe ich natürlich, wenn man sagt, okay, was weiß ich, man verkauft irgendwie Badekugeln, dann soll das ja genau. so, wunderbar, wunderschön, genau. Sich gut anfühlen, aber vielleicht ist es auch so dieses
cozy.
Jetzt ab Montag und nur für begrenzte Zeit, dann muss das natürlich, okay, jetzt verstehe ich das.
Alles klar. Das ist ja auch oft in den Läden dann, wo dann diese Werbespots dann abgespielt werden oder auch, weiß ich gar nicht, wo das überall ist, online und so, und da wird natürlich dann versucht, die Kundschaft möglichst schnell darauf zu trimmen und heiß zu machen, dass jetzt dieses super Angebot gerade da ist und rennt sofort los zu Lidl, denn jetzt gibt's die super tolle, weiß ich nicht, keine Ahnung, mir fällt gerade ein, die super Limo oder zum super Spot, super Preis oder sowas. Ne? Also das ist natürlich dann klar, dass man da dann ein bisschen auf die Tube drückt und nur heute oder nur am Montag oder so. Und wenn es dann etwas ist, was auch länger läuft oder was so ein bisschen mehr einlullen, einhüllen und so soll, dann ist natürlich die Stimme auch ein bisschen anders einzusetzen.
Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Lidl.
Genau. Wir machen hier keine Lidl-Werbung. Das war nur ein Beispiel. Es kann auch Rewe oder
kriegen,
sonst was sein.
Ja, nee, ja. Die Leute kriegen da tierisch Lust, jetzt bei Lidl einzukaufen. Ist ja gut so, können sie ruhig machen. Das
genau.
Geht zu Lidl, Leute. Aber genau. Und hast du, also so, weil du sagtest auch so diesen Duktus und so, das hat man mit der Zeit drinne, das hat man irgendwann, kannst du dich erinnern, als du das erste Mal, sagen wir mal, eher für so eine kommerzielle Werbung einen Job hattest, hattest du das vorher gelernt? Musstest du am Anfang ein bisschen mehr üben, damit du die richtige Stimmlage bekommst?
Oh ja.
Ja, tatsächlich.
Wenn ich an meine allerersten Werbeproben denke, also Sprachproben, die man macht ja am Anfang so Proben erstmal, die ich aufgenommen habe, ja, das war ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, aber so ist es, glaube ich, immer am Anfang. Ne? Also dann, man versucht halt irgendwas abzubilden, was man mal gehört hat, aber es ist überhaupt nicht authentisch und ist gar nicht gefühlt, sondern man drückt halt irgendwie auf so eine Tube und denkt so, das ist jetzt halt voll der Werbeduktus, weil man muss es jetzt so sprechen und ich bin jetzt hier so richtig so werblich unterwegs. Aber es ist halt überhaupt nicht so das Ding, sondern das muss man natürlich schon auch erst lernen, das Gefühl auch natürlich mit reinzubringen, weil das Gefühl ist halt das Wichtigste. Nur durch Gefühl wird auch was verkauft. Wenn du da einfach nur auf die Tube drückst und denkst, so eine Werbestimme machst, weil du denkst, das muss jetzt so und so verkauft werden, dann kauft es ja keiner und dann finden alle Leute das nur blöd.
Es gibt aber so Werbung. Also es gibt sowas, was, ja, wie du gerade gesprochen hast, es gibt es schon so ein bisschen so mit einem Tempo, ein bisschen aggressiver sozusagen.
Ja, ja, gibt es auf jeden Fall. Das ist dann aber auch wieder so eine Sache, ne? Was ist das für ein Produkt? Wie ist der Kunde? Wen möchte der Kunde ansprechen? Es gibt ja auch dann die jeweilige Zielgruppe, die dann ja auch angesprochen werden muss. Und das wird dann immer vorher festgelegt. Aber ja, ich muss das natürlich erst lernen und auch erst da reinwachsen, dass und auch meine Stimmlage so finden dafür, ne? Weil ich habe ja, wenn ich jetzt so normal spreche, nicht so eine helle Stimme, wie wenn ich jetzt Werbung spreche. Da bin ich, würde ich auch schon sagen, bin ich auf jeden Fall höher unterwegs. Oder Anime, da bin ich ja ganz weit oben unterwegs, teilweise. Oder auch, wenn ich Kinder spreche. Ich habe jetzt gerade ein Hörspiel aufgenommen, 7 Stunden oder 7,5 Stunden sogar. Da habe ich einmal eine 19-Jährige gesprochen und die gleiche Rolle auch als 13-Jährige. Und das ist dann auch nochmal so, da muss man natürlich gucken, wie setze ich meine Stimme jetzt ein, an welcher Stelle, wo lasse ich sie runterfallen, wo gehe ich wieder ein bisschen nach oben und ja.
Das ist ja spannend, genau. Wie machst du das zwischen 13 und 19, wo ist denn da der genaue Unterschied?
Ja, die Helligkeit der Stimme und die Kindlichkeit natürlich, ne? Also in der Erwachsenenrolle spricht sie natürlich in sich gesetzter, würde ich sagen. Und als Kind ist sie halt so ein bisschen naiver. Und da versuche ich halt so einen leicht naiven Touch so mit reinzubringen dann auch. Und so eine Kindlichkeit auch. So eine Kindlichkeit zwischen Kind und Erwachsenwerden. So, das ist ja schon so ein bisschen Teenager fast.
Und ist das kompliziert? Also jetzt, ich müsste ja auch erstmal nachdenken, wie ich das mache. Ist das für dich kompliziert? Oder ist das
inzwischen
dann die Erfahrung?
Nicht mehr. Inzwischen ist es die Erfahrung und das Repertoire, was man ja dann in sich auch trägt. Und früher war es auf jeden Fall eine große Herausforderung, würde ich sagen. Da habe ich mir auch immer einen unheimlichen Kopf gemacht, ne? Also da habe ich mir immer gedacht, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Und habe mir dann Sachen überlegt. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, es hat gar nicht so viel mit Kopf und Überlegen zu tun, sondern vielmehr mit, wie ist denn der Charakter eigentlich drauf? Und wie erarbeite ich mir die Rolle? Und ich habe jetzt das große Glück gehabt, dass ich eben in diesem Hörspiel die Hauptrolle gesprochen habe und dadurch habe ich halt viele Möglichkeiten gehabt und viel Material zur Verfügung, um mir ein Bild dieser Figur zu kreieren. Und wenn ich weiß, wie diese Figur spricht, also auch als Erwachsene, und dann kommen ja die Parts, wo sie jünger ist, dann habe ich ja schon so ein bisschen durch meine Erfahrung auch so ein Gefühl für den Charakter. Also wie könnte die das sagen? Also da steht ja quasi der Text und ich kann mir dann selber überlegen, wie sie das sagen würde. Und so wächst das dann eigentlich. Also eigentlich vom Gefühl aus, ja.
Wie heißt denn das Hörspiel? Darf man das schon sagen?
Ja, das heißt Existence, das ewige Leben von Lucas Snow. Das ist auch schon draußen. Also der erste Akt ist schon draußen. Und es folgen noch Akt 2 und 3. Also das ist wirklich fantastisch.
Ah ja, das ist, was ist das? Fantasy für Kinder?
Fantasy,
oder?
Ja, genau. Fantasy da geht Kinder. Es darum, dass die Menschen um ihre Lebenszeit würfeln müssen. Ah. Und also es lohnt sich sehr.
Um ihre Lebenszeit würfeln. Ich kenne so einen Film, der heißt In Time, da hat man...
Ja, genau, das passt auch
dazu. Die Lebenszeit ist die Währung sozusagen.
Ja, genau. Ja. So in etwa. Und hier in diesem Hörspiel ist es so, dass dann, dass man auch so Lebenspunkte abgezogen bekommt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, meine Figur schimpft sehr viel, hat sehr viele Schimpfworte, auch gemeine Schimpfworte, und die bekommt dann immer von ihrer begleitenden KI Punkte abgezogen. Und wenn sie halt was Gutes macht, dann kriegt sie wieder Punkte dazu. Und so geht das dann immer so hin und her. Also tatsächlich auch so ein bisschen wie eine Währung, ja. Das ist wirklich toll geschrieben. Also da muss ich wirklich auch mal Props an Lucas Snow aussprechen, der das wirklich alles alleine kreiert hat und mit so vielen Sprecherinnen und Sprechern besetzt hat. Das ist so, so toll geworden. Also ja.
Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk jetzt für alle da draußen.
Auf jeden Fall.
Das und natürlich noch vielleicht ein schönes Angebot, ein Weihnachtsangebot bei Lidl dazu. Genau. Ja, da haben wir schon. Und alles ist schon fertig. Dann kann Weihnachten beginnen. Ja.
Liegt schon auf der Hand.
Liegt schon da. Und sag mal, wenn du so eine Lidl-Werbung sprichst, durch wie viele Instanzen geht das, bis das abgesegnet ist? Bis das dann sendefähig ist, weißt du? Oder kriegst du das gar nicht mit?
Nee, also das kriege ich jetzt gar nicht so im Detail mit. Ich weiß halt nur, es wird halt im Studio dann abgenommen. Das ist aber bei allen Werbungen eigentlich so. Also man nimmt das ja auf im Studio. Und da ist dann meistens eben der Toningenieur, der das mit einem aufnimmt, und da sind dann oft dann die Kunden am Telefon dabei oder also irgendwie zugeschaltet und die dann dafür zuständig sind, und die sitzen dann da teilweise, ja, manchmal ist es eine Person, manchmal sind es auch 4 oder 5 Personen und die hören sich das dann an, dann wollen sie vielleicht noch die eine oder andere Version haben, und wenn sie das dann abgenommen haben, machen die halt daraus ihre Spots, also gucken sie dann halt, wahrscheinlich geht es dann nochmal eine Etage höher möglicherweise, aber eigentlich sind das meistens die Leute, die es dann auch letztendlich entscheiden.
Und dann bist du eigentlich raus aus dem Ding, also du kriegst es gar nicht mehr mit eigentlich.
Ja. Ich sehe auch manchmal, oder ich höre auch ganz viel gar nicht, was ich gemacht habe oder finde das auch gar nicht mehr. Das ist manchmal ein bisschen schade, weil ich würde so gerne dann die Sachen auch sehen, wenn sie fertig sind. Aber manchmal findet man sie gar nicht, also ja, wo ja, die auch immer dann geschaltet werden.
Ja, muss mehr zu Lidl gehen halt.
Ja, genau. Ja, ist ja nicht nur, ne? Es gibt ja auch viele andere Sachen. Aber die, also auch wenn ja, man ja, bei klar. YouTube schaut, ist es halt nicht immer alles bei YouTube zu finden und ja, so ist es.
Na gut, aber für dich als Credit ist es doch wichtig, oder? Dass du sagst, ich habe hier das, das habe ich schon alles gemacht, ich habe schon 150 ja. Lidl-Spots eingesprochen
ja,
und so.
Das ja. ist für mich als Credit gut, aber das, da habe ich ja trotzdem die, die Spots nicht. Also ich kann es ja trotzdem sagen, dass ja, ich das gemacht habe und das
schade
ist ja auch
nachweisbar.
Ja, finde ich auch, manchmal.
Da gibt es aber gar keine Möglichkeit. Kannst du nicht mal irgendwie anrufen, sagen, hier könnt ihr
ja,
mal.
Ja, macht man ja zwischendurch, aber die Studios haben dann auch andere Sachen zu tun, als dann immer den ganzen Sprecherinnen und Sprechern da die Spots rauszusuchen. Und ganz oft ist es aber auch tatsächlich so, dass die fertigen Spots den Studios gar nicht vorliegen. Ne? Also man nimmt ja eigentlich nur die Tonspur auf und hat überhaupt noch nicht das finale Material.
Ja, ja, klar.
Und das finale Material ist dann halt beim Endkunden oder, also nicht beim Endkunden, ja. Quatsch, beim Kunden, der das halt abgenommen hat. Und die produzieren ja dann erst den Spot und ja, dann ist das im Prinzip raus und da habe ich ja gar keinen Kontakt. Deswegen ist das dann manchmal etwas kompliziert.
Das heißt aber, ich meine, der Punkt, der für dich auch wichtig ist, außer dass du davon eben auch lebst, ist so, sagen wir mal, der Spaß dabei, ist
ja.
eigentlich die Aufnahme selber. Der Rest
ja,
ist dann,
auf jeden Fall.
Das
ja.
Ergebnis ist dann sozusagen erstmal, erstmal ja, wie nicht in weiter Ferne, aber das ist erstmal nicht so das Ding, sondern das Ergebnis ist für dich
ja.
das, wenn du fertig eingesprochen hast.
Eigentlich. Ja, das stimmt, genau.
Das muss ich meine, weil es muss sich ja kreativ auch irgendwie befriedigen, weißt du?
Ja, doch, auf jeden Fall. Die Arbeit an sich ist ja das, was mich auch sehr befriedigt. Also das, die Erarbeitung der Rollen oder des Spots dann in dem Fall. Ne? Das ist dann immer die Zusammenarbeit auch mit den Menschen. Das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Mal kurz hier was trinken.
Ja, trink mal was. Und du hast vorhin schon das böse Wort KI gesagt. Da haben wir auch gesagt, dass wir ein bisschen drüber sprechen. Und ich habe tatsächlich, also öfter mal, wenn ich arbeite ja noch in der Gastro, wenn irgendwelche Gäste sagen, ich mich mit denen unterhalte, da über, eben über KI und weil das ist ja noch nicht ganz in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Bei Jüngeren, glaube ich, die ChatGPT für alles Mögliche nutzen, ist das, glaube ich, eher schon angekommen. Und natürlich bei mir. Ich benutze ChatGPT sehr oft, sehr regelmäßig, muss ich sagen. aber ich dann erkläre auch immer bei meinen Gästen so ein bisschen dieses Beispiel mit den Synchronsprechern, weil mir das beim letzten Gespräch bei dir auch so ein bisschen hängen geblieben ist. Weil und das ist für viele, die sich mit der Branche oder auch mit Medien nicht auseinandersetzen, gar nicht im Bewusstsein. Also, weil wir haben einen zum Beispiel, der arbeitet in der Werbebranche, der ist aber auch schon Anfang 60, der sagt so, ja, ich brauche mich jetzt nicht noch weiter umschauen, aber das wird alles im Grunde aufgelöst. Also mein Job ist, braucht man eigentlich nicht mehr, ja, so. Irgendwann jedenfalls, in ein paar Jahren, das sieht man schon stark kommen.
Ja.
Wie ist denn, bist ja wahrscheinlich auch mit ein paar Synchronsprechern auch bekannt, gehe ich mal von aus. Bei euch, ich habe ja schon gesehen, auch in den sozialen Medien, da gab es auch schon sowas wie eine Petition und so weiter und so fort.
Ja.
Aber jetzt sagen wir mal bei den Synchronstudios, wie weit ist da denn KI fortgeschritten, deiner Meinung nach?
Also bei den Studios, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite, ist das noch nicht so ein großes Thema. Also die stehen auch komplett dahinter, dass Menschen halt gefragt sind. Ne? Also inwieweit das jetzt technisch im Endeffekt nochmal, also noch eingesetzt oder überhaupt eingesetzt wird, um vielleicht mal, weiß ich nicht, irgendeine falsche Aussprache kurzfristig zu korrigieren, das weiß ich nicht. Also da bin ich jetzt technisch nicht so involviert. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall nur mit Sprecherinnen und Sprechern gearbeitet wird, mit echten Menschen. Und dass da auch wirklich im Moment noch nicht wirklich irgendwas zu sehen ist oder abzusehen ist, dass das anders sein soll oder sein wird. Es gibt natürlich dann auch Studios, die sich da schon so ein bisschen drauf kapriziert haben und so ganz klar sagen, so, wir machen jetzt KI-Synchros. Und ja, aber die werden natürlich auch sehr kritisch gesehen und es gibt nicht viele, die das auch mitmachen möchten. Also von den Kolleginnen und Kollegen.
Ja, ja, gut, aber von den Kunden denke ich natürlich, die vielleicht dann, das hat ja auch ein bisschen was mit dem Preis zu tun, denke ich mal, oder?
Ja, schon, aber KI ist jetzt ja nicht unbedingt direkt preiswerter. Ne? Also das ist ja auch aufwendig, die Technik ist teuer, es ist sehr aufwendig, das so hinzukriegen, dass es wirklich klingt wie ein echter Mensch und das ist meiner Meinung nach auch noch nicht wirklich möglich.
Mhm.
Also so, ich habe schon mal den einen oder anderen Ausschnitt gesehen von so KI-Synchros und also da kriege ich das kalte Gruseln, wenn ich das sehe und höre. Also soweit ist die KI auf jeden Fall noch nicht, dass sie wirklich menschliches Gefühl adaptieren kann und ich weiß auch nicht, ob das jemals passieren wird, ehrlich gesagt.
Mhm.
Die wird natürlich immer besser, das ist keine Frage, zu unserem aller Leidwesen, sag ich mal, aber ich bin trotzdem der Überzeugung, dass wenn wir uns wirklich berühren lassen möchten als Menschen, dass dann auch Menschen einfach zum Einsatz kommen müssen. Also, es, weißt du, so bei so Erklärfilmen oder so interne Geschichten. Es gibt ja so fürs Intranet zum Beispiel auch so Filme, ne, die man da irgendwie macht, weil, keine Ahnung, 500 Seiten Handbuch muss jetzt hier irgendwie eingelesen werden, damit die Kolleginnen und Kollegen vor Ort das dann abrufen können und sich dann da reinziehen können. Okay, da kann ich vielleicht noch verstehen, wenn das dann so viel ist, was auch vielleicht nicht die höchste Aufmerksamkeitsspanne hat, dass man dann dahingehend irgendwie sowas einsetzt, mag sein, aber wirkliche Sachen, wo es von Mensch zu Mensch geht, glaube ich nicht, dass das schnell der Fall sein wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
Benutzt du denn ChatGPT?
Nein, bis jetzt nicht.
Aus Überzeugung oder?
Ja, also aus Überzeugung zum einen, zum anderen, aber auch aus ein bisschen so ein Gruselfaktor hat das für mich. Ich habe halt schon oft mitbekommen, was Menschen mit ChatGPT machen und was da auch einfach so ja, möglich ist schon. Und mich gruselt das. Ich finde das ein bisschen komisch.
Was machen Menschen mit ChatGPT?
Ja, die benutzen das ja vor allem auch so als Psychologen und so. Also ich kenne Menschen, die geben dann da ihr Problem ein, sagen, ich bin so und so alt, ich habe irgendwie diese und jene Herausforderung privat und ich bin der und der Meinung, kannst du mir was dazu sagen? Und dann kommt da irgendwie, keine Ahnung was, an Informationen raus oder so denkst, okay, wer hat das denn? Krass, das ist wirklich krass. Mhm. Das ist wirklich teilweise auch richtig gut, ne, was da so rauskommt.
Ja.
Aber ich weiß ich nicht, ich möchte es irgendwie nicht. Also für mich ist es ein komisches Gefühl, mich mit einer Maschine zu unterhalten über private Probleme oder auch über berufliche Dinge. Und mein Beruf ist nun mal ein Beruf, der sich gegen KI stellt, logischerweise, weil wir natürlich nicht ersetzt werden möchten. Und ich würde mich dann so ein bisschen fühlen wie eine Verräterin, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin aber irgendwie gegen KI und möchte nicht, dass meine Stimme irgendwie geklaut und ersetzt und für Morphing und so weiter benutzt wird. Und dann benutze ich aber eine KI, um, weiß ich nicht, zu arbeiten oder meine Psyche zu regeln. Weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie komisch.
Ja, okay. Also im Grunde aus Überzeugung. Nun gut, ich denke,
Wer weiß, wie lange noch. Irgendwann werden wir vielleicht nicht mehr drum rumkommen. So ein bisschen wie Handy und Festnetz, ne? Irgendwann ist es dann so, aber ja.
Naja,
ich würde es auf jeden Fall nicht für meine Arbeit einsetzen, das ist schon mal klar.
Also du hast ja, wenn du bei Google eine Suche startest, hast du auch immer am Anfang jetzt mittlerweile diese AI-Antwort. Kommen erst die Suchergebnisse. Das hat sich automatisiert verändert. Da kann man auch nicht mehr rückgängig machen. Nee. Und ich finde, also was mich ChatGPT tatsächlich unterstützt, ist schon Dinge im Alltag, wenn ich einfach sage, okay, ich habe jetzt das und das und dies. Also ich bin bei Lidl und weiß nicht genau, die Werbestimme hat mich nicht komplett überzeugt. Soll ich jetzt die linke oder die rechte Creme kaufen? Ja,
ah,
und dann,
okay.
Weißt du so, dann sag, weil ich habe das und das Problem. Dann kann ich sehr schnell, sagt mir ChatGPT, wenn ich ein Foto mache, kauf die linke.
Okay.
Weil aus den und den Gründen. Mhm. Und das macht es einfacher, als wenn ich jetzt bei Google. Also ja, außer klar. Ich habe die AI-Antwort, aber bei Google die Suche, wie früher, man ist die Suchergebnisse durchgegangen. Und so hat man direkt auf sein personalisiertes Problem eine Antwort.
Mhm, okay.
Dafür finde ich es sehr, sehr hilfreich. Mhm. So. Oder ich habe, also wirklich mit mehreren Sachen, auch tatsächlich technische Sachen. Ich muss schnell den Drucker einrichten. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich mache ein Foto vom Drucker, der sagt, ChatGPT sagt, okay, das ist der und der Drucker, du musst das und das machen. Und da muss ich nicht lange suchen. Das leitet mich an. Und dieses Psychologische kenne ich auch, das habe ich auch schon gemacht, das finde ich auch spannend, wobei man sagen muss, ChatGPT ist immer auf deiner Seite, also ist schon...
Ja genau, das wird wahrscheinlich nicht sagen, also du hast hier auf jeden Fall ein Riesenproblem, komm mal wieder klar.
Ja, es geht,
so, ne?
Es geht, es kommt natürlich drauf an, was du machst. Also ChatGPT ist natürlich auch nicht so, ich mache ja manchmal auch solche, was weiß ich, irgendwelche Collagen hier von meiner Arbeit, schick das meinen Kollegen, irgendwelche, das sieht dann aus wie ein Filmplakat oder irgendwas, weißt du, so. Und dann gibt es schon, also wenn, da darf aber, ChatGPT ist sehr, sehr kritisch, wenn es geht, kannst du dem einen mal eine Waffe in die Hand geben oder die Frauen dürfen auch nicht, die müssen immer sehr relativ hochgeschlossen auch, also nicht, weil ich jetzt immer irgendwelche sexy, neckischen Frauen da abbilden möchte, aber sobald man irgendwas hat, wo ein bisschen zu viel Haut ist, sagt ChatGPT, auf gar keinen Fall, das geht nicht, das verstößt gegen meine Richtlinien.
Okay.
Also ChatGPT ist auch sehr 50er Jahre, muss man sagen.
Verstehe.
Ja, nur ein bisschen. Sehr konservativ auch.
Vielleicht damals schon kreiert worden.
Aber ich finde in diesem psychologischen Rahmen, dass es halt eigentlich ja ein Gespräch mit mir selber ist. Also wenn ich jetzt sage, ich habe das und das Problem, man kann ChatGPT auch eben in einen anderen Modus versetzen. Man kann ihn auch kritischer machen zum Beispiel oder so.
Ach so, also das kann man, ach okay, krass.
Auch versöhnlicher, wie man das möchte. Ja, kannst auch so ein kleines kritisches Arschloch da dir gegenüber, der immer sagt, alles was du machst ist falsch. Nee, so schlimm ist es nicht, aber du bist der letzte Loser.
Du bist eine Flachpfeife und du kannst nichts. Finde ich damit ab.
Ja, gut, das ist vielleicht, das ist so wie so ein Domina.
Ich meine ganz ehrlich, es gibt doch auch so Leute, die stehen da total drauf, so devote, dominante Geschichten und kann man dann sagen, ChatGPT sei dominant zu mir, ich bin devot und dir unterwürfig und dann beschimpft ChatGPT dich und macht irgendwelche krassen Sachen und sagt, ich hole jetzt die Peitsche raus oder so, weiß ich nicht.
Kann ja sein. Also im Rahmen, wie gesagt, es darf nicht sexuell werden, da ist auch ChatGPT wieder raus. Ja, da muss man es gibt aber auch noch andere Tools, also es gibt ja auch noch andere künstliche Intelligenzen, die vielleicht ein bisschen versauter sind, aber ChatGPT ist es auf jeden Fall nicht, ja, das kann man schon mal sagen. Aber wie gesagt, ich finde es natürlich schon interessant, also weil man sich ja wie so ein Spiegelbild, als ob man, ich bin früher spazieren gegangen und habe Selbstgespräche geführt, weißt du, über meine Problematiken in meinem Leben und es hat mir auch geholfen und so ähnlich sehe ich das ein bisschen als Weiterentwicklung,
Ich glaube auch ganz ehrlich, es ist bei, wie im Prinzip bei allem im Leben, immer eine Frage, erstmal, wie nutze ich was und wie fasse ich auch was auf? Also jeder empfindet ja auch, andersrum. Jeder kann ja, eine einzige Aussage kann ja von verschiedenen Menschen anders interpretiert werden. Ja?
Klar.
Also sagen wir mal ein Beispiel, du hast 5 Leute und diese 5 Leute gehen durch eine Fußgängerzone und es sitzt an der Seite eine obdachlose Person. So. Offensichtlich obdachlos. So, okay. Und du läufst halt, du hast 5 Menschen, die erste Person geht da vorbei und sagt, Obdachlose, ja, was wollen die hier in der Stadt? Wir sollen mal machen, dass sie arbeiten. Nächste Person kommt, geht vorbei und sagt, ach Gott, der Arme, der tut mir so leid, dem würde ich so gerne helfen. Aber ich kann ja nicht. Nächste Person kommt vorbei und sagt, ja, ich bin irgendwie gespalten. Auf der einen Seite tut er mir leid oder sie und auf der anderen Seite, ja, könnte sie auch mal gucken, dass sie nicht auf der Straße sitzt, sondern, weiß ich nicht, Klos putzen geht. Als blödes Beispiel jetzt, ne? Und so weiter und so fort. Die nächste Person geht hin und gibt der Person Geld, ne? Und sagt, oder gibt der Person Butterbrot und lässt sie halt nicht einfach so da sitzen oder unterhält sich mit der Person. Kann ja alles sein. Und was ich damit sagen will, ist, du hast ja immer eine eigene Brille auf, durch die du ja die Realität siehst und durch die du ja auch alles siehst, was du erlebst und was du konsumierst. So.
Klar.
Das ist ja auch im Prinzip so wie mit, also vielleicht Alkohol ein bisschen blöd weit hergeholt, aber es gibt Menschen, die können einfach ein Glas Wein trinken und es ist okay. Und dann gibt es Menschen, die können nicht nur ein Glas Wein trinken, die müssen halt, keine Ahnung, 4 Gläser Wein trinken oder direkt die ganz harten Sachen. Und ich glaube, das ist ja dann nicht der Alkohol das Problem, sondern die Person, die sich damit beschäftigt oder die es halt konsumiert. Auch wenn Alkohol, wie gesagt, ein bisschen blöd ist vom Vergleich her. Aber es kommt immer darauf an, wie du was nutzt und wie du auch selber so eingestellt bist, glaube ich.
Ja, wie du mit Sachen umgehst halt. Ja.
Genau, wie du mit Sachen umgehst, genau. Mhm. Ja.
Es gibt halt Dinge, die in unserer Welt sich irgendwie etabliert haben, ohne dass, wo es dann schwierig ist, als Individuum da irgendwie dran vorbeizugehen.
Ja,
weißt du?
Genau.
So, sagen wir mal ein Handy oder so. Also
ja, genau.
Am Handy kommt heute fast keiner mehr dran vorbei. Also,
überhaupt nicht. Nicht mal die wirklich ältere Generation. Ne? Die müssen sich auch damit beschäftigen. Und die können auch nicht mehr den alten Nokia-Knochen zu Hause liegen haben, sondern müssen halt auch ein Smartphone haben, weil es keine anderen mehr gibt. So. Und das ist die große Frage. Ne?
Ich sagen junge Leute, was ist das für ein Beispiel? Handy ist wie, keine Ahnung, wie für uns früher die Unterhose oder so. Aber das ist letzten Endes, wir kennen ja so ein bisschen die Zeit noch, als es noch nicht so war. Und da oder die Zeit, wo dann nicht jeder ein Handy hatte, sondern nur ein paar und so. Mhm. Und heute ist halt jeder, quasi jeder. Ja, so.
Ja, ich meine, ich bin ja auch noch, du ja glaube ich auch, ne? Wir sind ja beide die Generation, die ohne Handy aufgewachsen sind. Das ist ganz klar, wir hatten kein Handy.
Gab's ja, also ich bin 77er-Jahrgang.
Ah ja, okay, ja, siehst du, ich bin 82er-Jahrgang und meine komplette Kindheit war digital frei. Ne? Also da gab es halt mal am Wochenende irgendwie Tele 5 und da gab es dann He-Man und She-Ra und was alles dann. Oder wie hieß er noch, Onkel Gadget oder so? Mr. Gogo Gadgetto Arme.
Inspektor
Gadget, genau. Ja. Mit den Gogo Gadgetto Armen und so weiter. Aber das war so das, Einzige, was an Digitalgeschichten in meinem Leben so war. Ne? Also Handy gab es einfach nicht. Und dann kam das natürlich irgendwann und da konnte man sich nicht mehr gegen sperren und sagen, Handy benutze ich nicht. Ne? Das geht ja nicht, weil man ja irgendwie auch mit der Zeit gehen muss, sonst geht man mit der Zeit, ist ja logisch. Nur auch da ist wieder die Frage, wie gehe ich damit um? Du kannst ja auch, Handy kannst du den ganzen Tag vor der Nase haben, ne? Und kannst nichts anderes mehr machen, kannst dich komplett von der Außenwelt abschirmen, kannst sämtliche Freunde nur noch digital haben. Oder aber du benutzt es halt, um dich mit Freunden zu connecten und dann dich aber auch trotzdem privat mit denen zu treffen oder auch in Austausch zu gehen, sowas. Das ist ja auch eine Sache, wie gehe ich damit um? Ne? Also deswegen glaube ich, ist da auch wirklich ein bewusster Umgang wichtig.
Hast du denn damals, kurze Zwischenfrage, als du dann Inspector Gadget oder She-Ra oder was auch immer gesehen hast, ist es da entstanden, dass du gesagt hast, ich will auch, du hast dann auch als kleine Christiane vorm Fernseher gesessen, hast gesagt, ja, bei der Macht von Grayskull.
Ja, ja, wirklich, so? Tatsächlich, ja.
Echt? War das so,
also,
ja?
Ja, der Ur-Ursprung war halt Ariel, ne? Also Ariel war damals
meine bei dir,
Göttin, ja, sozusagen, also die habe ich wirklich verehrt und habe da die Filme, habe den Film angeguckt und die Lieder rausgeschrieben und auswendig gelernt und so. Aber mit meinem damals besten Freund, der ist 3 Jahre jünger als ich, mit dem habe ich jetzt heute keinen Kontakt mehr, aber wir waren sehr viele Jahre sehr eng befreundet. Es war mein Nachbar. Und mit dem habe ich immer diese Sachen geguckt, He-Man und She-Ra und sowas alles. Und das haben wir auch mal nachgespielt. Also ich war immer logischerweise She-Ra und er war He-Man. Und dann haben wir das echt bis zum Exzess nachgespielt. Manchmal war er auch Skeletor, das muss man dazu sagen, also je nachdem. Aber das war wirklich ein Riesenthema und ich wollte das, glaube ich, immer schon irgendwie. Also es war immer schon so in mir drin, dass ich mit meiner Stimme was machen wollte. Damals wusste ich ja gar nicht, wie das geht. Also ich hatte ja keine Ahnung. Das war ja nicht so, dass man ins Internet gehen konnte, oh, wer spricht denn Skeletor oder wer spricht denn He-Man? Das ist ja damals nicht möglich gewesen. Sondern es war halt für mich so ein Mysterium und irgendwie sowas, es hatte halt was Magisches für mich. Und ja, irgendwann bin ich halt dann auch darauf gestoßen, als ich dann älter wurde, dass man ja mit der Stimme sowas auch machen kann und dass da ja Menschen dahinter stecken müssen, theoretisch. Und dann, ja, so kam das dann, ja.
Also die jedenfalls diese Ursprünge oder was du gesagt hast, eben mit diesen technischen Gerätschaften. Ich habe vor kurzem mit einem Kollegen, mit einer Aushilfe, der ist 22 oder so, über Anrufbeantworter kurz gesprochen. Wir hatten es irgendwie von dem Thema Anrufbeantworter, sage ich, das war so ein Kasten. Den hat man dann irgendwie so auch neben das Telefon hat man den gestellt und dann hat man das auch auf so einer Kassette, auf so einer kleinen Kassette hat man seine Stimme aufgenommen und oder beziehungsweise die Anrufe wurden darauf dann aufgenommen, wenn einer drauf gesprochen hat. Und das fand er so voll witzig. Was? Ja. Eine kleine Kassette? Ja. Was? Eine kleine Kassette? Wie lustig.
Die dann auch voll war, die man dann wieder überspielen musste, ne?
Ja, oder umdrehen vielleicht auch.
Genau, oder umdrehen, ja.
Oder umdrehen und dann habe ich gesagt, okay, das und das kannte er, er kannte keinen Anrufbeantworter. Also er kennt eine Mobilbox, aber er kennt
genau.
Anrufbeantworter. Völlig fremd und braucht man heute ja im Grunde auch nicht mehr. Und dann VHS kannte er noch, also Videorekorder kannte er noch, ja, so hat er schon mal gesehen, aber er hat gesagt, dass man solche riesigen Kassetten damit.
Also Knochen,
man hat ja das Gefühl, die sind so groß gewesen. Ja, hat man voll. So, oh, ich werde meine Videokassette jetzt. Oh,
ja, genau, richtig.
Riesigen mit zwei
Dafür
Männern.
Muss ich vorher aber erstmal trainieren.
in riesigen Videorekorder schieben. Aber gut, so ändern sich halt die Zeiten, aber trotz alledem sind es halt, und das ist ja das, was ich meinte, das sind ja so Sachen, die ist ein gewisser Fortschritt, der wie nicht aufzuhalten war oder ist, ja. Und da hat man im Grunde mitgemacht. Und das ist bei ChatGPT, also diese sehr starke Kritik über künstliche Intelligenz, die ist momentan nicht mehr so präsent, wie sie vielleicht noch vor einem halben Jahr war. Also da hatte ich das Gefühl, dass irgendwie jeder Zweite entweder was mit KI macht oder sich darüber aufregt. Also es war immer so dieses Entweder-Oder, ja.
Das stimmt. Ja.
Weil viele sich auch auf diesen Zug so gesetzt haben, haben gesagt, wir machen jetzt, bei uns ist alles KI-basiert oder gesteuert oder und dann haben alle, oh, der ist modern und so. Und das hat so ein bisschen nachgelassen, finde ich. Aber ich merke schon, dass es immer so nebenbei, dass ChatGPT sehr viele, gerade also in der jüngeren Generation eigentlich fast alle nutzen. Ja.
Ja,
aber so nebenher nutzen, wie, glaube ich, wir früher Google, also einfach nur.
Das kann sein, ja. Ich halte es aber auch für gefährlich, gerade bei der jüngeren Generation, denn man darf natürlich bei all dem nicht vergessen, dass wir Menschen sind und unser Gehirn ist eigentlich noch so angelegt wie in der Steinzeit, ne? Also wir kommen auf die Welt, wir sind unbeschriebene Blätter, wir haben Grundbedürfnisse wie saugen, schlafen, weinen, essen, trinken, also so trinken vor allem, ne, saugen. Und ja, irgendwie gewickelt werden. So, das sind so
ach,
die,
ach so, ich dachte, du meintest sowas wie
ach so,
jetzt
nicht,
den, den Fußboden.
Nee, nicht den, dachte, mein Grundbedürfnis ja. als Baby ist den Fußboden saugen.
Ja, oder als Menschen, das ist
genau.
unser Grundbedürfnis.
Genau, ja, das ist das Grundbedürfnis.
Ein,
das hätten
ein Plädoyer für Hausfrauen war das.
Genau, okay.
Das zum Thema, können natürlich auch Männer saugen, Entschuldigung, bitte.
Ja, ja, genau, ich meine das saugen meine ich, ne?
Ja.
Also, und wenn man
nuckeln,
halt überlegt.
Sozusagen.
Nuckeln, ja, ja, genau. Ja. Okay, Saugbedürfnis ist schön. Genau. Und wenn man halt das mal so, sag ich mal, als Basis nimmt, ne? Und dann guckt, wie die Entwicklung so ist, so exponentiell, das ist halt, geht so schnell. Ich glaube, dass das menschliche Gehirn eigentlich nicht dafür ausgelegt ist, so extreme ja. Sachen zu erleben, beziehungsweise auch diese Schnelligkeit auszuhalten. Denn das Problem, was ich da sehe, auch gerade eben bei den Jüngeren, ist, dass die natürlich noch nicht so kritisch sind. Die sind nicht anders aufgewachsen, die kennen es nicht anders. Also kriegen die von Anfang an so ein bisschen auch diesen Stress mit. Also so nach dem Motto, ja, es muss alles höher, schneller, weiter. Und wenn jetzt, keine Ahnung, meine vier Freunde ChatGPT benutzen und damit halt super schnell ihre Ergebnisse erzielen, was auch immer für Ergebnisse, und ich aber nicht, dann bin ich irgendwie hinten dran und verliere irgendwie den Anschluss. Ne? Und das kann einen auch schon sehr unter Druck setzen, glaube ich. Und es kann auch isolieren, denn im Endeffekt gibt ja dann ChatGPT immer die perfekten Antworten auf die Fragen. Ja. Und die Freundin gibt vielleicht nicht die perfekte Antwort, weil sie es nicht weiß. Sie kann es nicht wissen, weil sie ist ein Mensch. Und ich habe selber erlebt in meiner, in meinem Freundeskreis, dass, ja, dass da eben eigentlich ChatGPT sozusagen der Ersatz war für die Freundschaft, habe ich das Gefühl. Weil das halt immer die Antworten gegeben hat und dann wurde plötzlich daraus irgendwie eine richtige Unterhaltung und immer mehr und immer mehr. Und ich war dann halt irgendwie nicht mehr die richtige Ansprechpartnerin, so als Beispiel, ne? Weil ich vielleicht nicht die Antworten parat hatte, die ChatGPT parat hatte. Wer weiß, ne? Und ja, also ich glaube, gerade bei diesen jüngeren Menschen ist es ja doch auch sehr kritisch zu sehen, damit man einfach nicht ja nur noch in diesem Fahrwasser unterwegs ist. Ich muss jetzt aber ganz schnell alles erreichen und noch schneller, weil es das Nervensystem ja auch teilweise nicht mitmacht, ne?
Ja, ich habe halt das Gefühl, also meine Tochter ist ja jetzt 17, die benutzt es auch, aber auch jetzt nicht übermäßig, würde ich sagen, aber so ganz normal ist es auch für die und die ist trotzdem ja sehr kritischer Mensch, so
ja, das ist
sehr,
gut.
sehr feministisch, das ist hier okay. sehr wichtig, generell kritisch. Und ich habe das Gefühl, dass diese Tools, diese eher technischen Tools, da würde ich auch sagen, das sind einfach Werkzeuge, die, das sind eher Verbündete gegenüber der ja etwas schrecklichen Welt, also sagen wir mal angefangen oder all die Themen, die sie irgendwie bewegen, also Patriarchat,
ja, das ist gut, ja.
Klimaveränderung oder was auch immer.
Ja.
Und ich glaube gar nicht, dass dann so sehr das Verhängnis in der KI liegt oder in dem, sondern das ist eher, die haben eher ein Problem mit der Welt so ein bisschen.
Ja,
und
ja,
weißt
ja.
du, so das
ja,
ist
ja.
eher die Herausforderung und die Schnelllebigkeit auch. Also,
ja, genau, die Schnelllebigkeit, das
so,
war das,
da
was
ich
eben noch meinte.
Ja, also aber da denke ich immer, das ist ja auch ein bisschen das, was wir als Erwachsene ein bisschen vorgegeben haben. Also wie wir zum Beispiel auch mit Medien umgehen und so, wenn du dich von den Medien, sagen wir mal, nicht frei machst, also so, wenn es um Nachrichten geht oder so,
ja.
dann wirst du eigentlich zugedonnert, bis der Arzt kommt. Das ist,
ja.
also kannst du eigentlich dauernd hier, ich kann mir hier dauernd was aufpoppen lassen, während wir uns unterhalten, wo ich
ja.
die ganze Zeit sehe, wieder 50 Menschen bei Flutkatastrophe in Neuguinea oder und jedes Mal denke ich so, oh Gott, also,
ja.
Ja, ist das schlimm und so. Also, ein junger Mensch denkt das noch viel mehr. Ich denke das mittlerweile nicht mehr, weil ich, man kennt es ja, man ist so abgestumpft, aber ein junger Mensch, der nimmt es vielleicht auch zu Herzen, ja.
Ja,
und deswegen glaube ich eher immer, dass die Gefahr, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben früher vielleicht den Videorekorder, von dem ich es gerade hatte, oder den Fernseher als Verbündete genommen und unsere Eltern haben dann gesagt, da wären deine Augen viereckig. Ja,
genau. So, ja, also. Das kann auch sein, ja.
Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht so kritisch, das muss ich sagen. Ich sehe es nicht so kritisch. Ich verstehe, dass Branchen wegfallen können durch KI. Mhm. Aber auf der anderen Seite, und ich meine, ich bin da absolut bei dir, dass natürlich eine KI keinen Menschen ersetzen kann, aber es gab natürlich im Laufe der Geschichte der Menschheit immer Branchen, die
das
weggefallen
stimmt.
sind.
Ja, klar. Weißt du? Ich meine, es gab damals irgendwie den Beruf des Schriftsetzers und so, ne? Und was es da nicht alles gab.
Ja.
Meine Mutter
hat
damals
den Pferdekutschenmeister.
Ja, ja, meine Mutter hat mal im Studium irgendwie so einen Nebenjob gehabt. Steno heißt das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist.
Ja, Steno, ja, Steno, klar, das kenne ich noch.
Ne? Ja, ja. Ja, das, ja. Ja, das kannte ich jetzt nicht mehr. Das ist natürlich auch weggefallen. Ne? Klar, ich meine, es ist ja auch völlig in Ordnung. Die Welt entwickelt sich weiter und da sollte man sich auch nicht komplett gegen sträuben. Nur bin ich halt der Auffassung, dass das eigene Denken nicht auf der Strecke bleiben darf. Also, weil inzwischen kann man ja wirklich alles nachgucken. Ich meine, dann fragst du ChatGPT, was ist die Antwort auf diese Frage? Du musst halt selber überhaupt nicht mehr nachdenken. Und das halte ich halt für problematisch. Ich finde, Kinder und Jugendliche sollten schon lernen, auch selber zu denken und nicht nur alles irgendwo einzugeben und irgendwie dann abzurufen, so, sondern auch wirklich in ihrem eigenen Kopf, um die Synapsen natürlich auch auszubilden. Weil ansonsten vernichtet das die Synapsen im Endeffekt, ne? Wenn man irgendwie gar nicht mehr denken muss, weil irgendwie jedes Tool das irgendwie für einen übernimmt. Ne?
Ja, das Erlebnis bitte.
Nee, sorry, ich wollte noch sagen, hier zum Thema Rechtschreibung. Ich kriege wirklich teilweise, da gehen bei mir so die Alarmglocken an, wie ich teilweise Rechtschreibung wahrnehme oder auch sehe, wie manche Menschen schreiben. Das ist total krass. Mhm. Da gibt es keine Kommasetzung, da ist irgendwie die Hälfte des Textes irgendwie falsch geschrieben. Da gibt es irgendwie gar keine Maßstäbe mehr, habe ich das Gefühl. Also gerade so in der jüngeren Generation. Und mir ist halt Rechtschreibung wahnsinnig wichtig. Ich finde es halt blöd, wenn man einfach alles irgendwie gleich schreibt, ohne, dafür gibt es ja Satzzeichen. Satzzeichen können übrigens auch Leben retten, nur mal so. Wir essen jetzt Oma oder wir essen jetzt Oma. So, ne? Dieses Beispiel. Das wollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, genau. Dass man das einfach alles nur noch von der KI oder so machen lässt, das finde ich halt nicht richtig, weil so setzt es sich nicht. Ich weiß noch, dass wir früher ja Vokabeln immer gelernt haben, indem wir sie aufgeschrieben haben. Ob das jetzt Englisch oder Spanisch Vokabeln waren oder wie auch immer. Aufschreiben, laut aussprechen, laut vorlesen und dann abfragen. So. Und wenn du das alles nicht mehr machst, ja, wo bleibt es dann hängen im Kopf? Ne?
Gut, es gibt, ich weiß von auch von von jüngeren Aushilfen, die jetzt zum Beispiel studieren, weiß ich, dass es ja auch mittlerweile bei den Unis solche Programme gibt, die schauen, wie die arbeiten, ob die Arbeiten über KI oder mit Hilfe von KI geschrieben worden sind, aber die erkennen wiederum nicht alle KI-Modelle auf dem Markt. Das heißt, dann sagte mir mein jüngerer Kollege, ja, dann muss man das und das benutzen, damit man nicht auffällt.
Ja, ja.
So.
Genau. Also da kann man sich immer so rauslavieren wieder, ne? Es gibt ja immer dann Möglichkeiten, das
also
so zu knacken.
Komplett, auch wie so eine Bubble, das ist eine komplett andere Welt, wo wir Älteren, das kriegen wir alle gar nicht mehr so mit, ja. So,
ja,
was ist,
das stimmt,
was die sind da eher up to date. Und deswegen natürlich, aber auf der anderen Seite war das für mich vielleicht auch immer deshalb so ein bisschen so ein, kein Drang, aber ich bleib ganz gerne dran. Also ich muss mich nicht komplett mit der Jugend von heute beschäftigen oder auf was die alles stehen, aber ich krieg's ja ein bisschen durch meine Tochter mit, was medial gerade zum Beispiel angesagt ist oder was benutzt wird und dann schaue ich auch immer, ob mir das auch gefällt oder ob ich das auch nutzen kann. Ich will mich nicht komplett verschließen davor.
Nee, das finde ich auch nicht richtig, dass man sich da komplett verschließt, finde ich auch nicht. Also das finde ich auch nicht gut, weil das ist dann wirklich so ein bisschen dieses Verblendetsein und dann wirklich mit der Zeit gehen, im Sinne von weggehen, ne?
Genau, ja, genau. Aber sicherlich, auch, was du sagst mit Rechtschreibung oder so und diese so, da ist schon was dran, weil ich glaube, wie du mit künstlicher Intelligenz umgehst, hat auch was mit deiner eigenen Intelligenz zu tun.
Klar,
und ich glaube,
ja, stimmt.
Wenn du vielleicht nicht so helle bist und dir schmeichelt die ganze Zeit dieses Programm, Dann redest du auch nur noch mit dem Programm. Also dann denkst du so, ich bin ja ein geiler Typ, guck mal hier, wie geil ich bin. ChatGPT sagt mir das in jedem zweiten Satz.
Genau.
Und es ist tatsächlich so, das muss man sagen, ich sage es auch immer ChatGPT, ich sage auch immer, kannst du bitte aufhören, diese immer so Komplimente zu machen, es nervt. Und dann versucht auch die KI das runterzufahren, weil
so
sie dann natürlich
krass,
sagt, das, also wenn ich jetzt ein Problem erzähle, dann sagt ChatGPT zum Beispiel, das ist, daran merkt man, dass du ein sehr sensibler Mensch bist, dass du das erkennst. Nicht viele hätten das erkannt, aber du hast, weißt du, so, das geht eigentlich die ganze Zeit so, ja. Auf eine besondere Weise hast du, und dann hört, liest man das und denkt so, boah, geil, ich bin echt der Geilste. Und die KI hat es gerade, geil, wie ich wieder mit dem Problem umgegangen bin. Und dann, aber wenn du das fünfmal halt hörst oder zehnmal, denkst du so, verdammt, das macht ChatGPT immer so, das ist nur die Nummer von dem, ja, das ist so, das ist sein Ding, das, so zieht er das durch. Das ist, ich bin das gar nicht, aber wenn du doof bist, dann merkst du das nicht so, glaube ich, ja.
Mhm. Ja, ja, das stimmt.
Und darin liegt, glaube ich, die Gefahr. Ja. So, das ist das Einzige.
Fall. Ja, und es ist einfach auch natürlich immer ein leichter Weg, ne? Also man muss da nicht mehr die ganzen Umwege gehen. Man braucht nicht mehr so viel Disziplin wie früher. Also ich zum Beispiel habe ja wahnsinnig viel Disziplin mitbekommen durch meine Kindheit, Jugend und so weiter. Also nicht auf eine negative Art, sondern auf eine positive. Und dafür bin ich unfassbar dankbar, weil ich dadurch eben auch mich selber immer wieder am Schlafittchen rausziehen kann aus möglichen Situationen, die Herausforderungen mitbringen. Und ich weiß nicht genau, inwieweit das halt geht, wenn du, also ich sage jetzt mal, ich übertreibe es mal, wenn du nur mit einer KI dich unterhältst und die ganze Zeit alles über KI lösen lässt, dann weiß ich jetzt auch nicht, wie lösungsorientiert du als Mensch dann noch bist, wenn du das gar nicht anders gelernt hast, ne?
Ja gut, du lernst es vielleicht nochmal, kannst ja vielleicht irgendwas von der KI abschneiden, so kannst sagen, okay, dann weiß ich beim nächsten Mal, dass ich es so und so machen sollte. Aber auf der anderen Seite, wenn du da nichts mitbringst, dann wird dir die KI vielleicht auch nicht helfen, weil das ja auch ein Idealzustand ist, wie gesagt, ja, den sie dir da eben auch versucht zu erklären. Trotzdem ist sie natürlich kritisch. Das ist, also sie ist auch manchmal schon kritisch. Also kannst du ja jetzt nicht da alles machen, kannst nicht sagen, irgendwie, was weiß ich, also muss schon auch im gesetzlichen Rahmen bleiben, mal so. Also ja, das auch so, und das weiß die schon, so. Deswegen sagte ich ja auch so ein bisschen dieses 50er-Jahre-Modell, so, du musst, also das liegt aber auch daran, dass ChatGPT, glaube ich, sehr kommerziell ausgerichtet ist und will natürlich nicht irgendwie so durch so dunkle Pfade im Internet waden, wo man dann irgendwie, was weiß ich, Missbrauch und Schindluder treibt. Ja, okay, das ist ja dann schon mal gut.
Ja, ja, wie gesagt, ich kenne mich da jetzt auch nicht so faktisch mit aus, dass ich jetzt sagen kann, so diese und jene Argumente sprechen dafür oder dagegen. Ich bin jetzt überhaupt keine KI-Expertin. Ich kann ja nur aus meinem Empfinden heraus sprechen und natürlich aus meiner Sicht als Sprecherin und Autorin und Regisseurin, und das ist halt einfach in meinem Beruf nicht so toll, sage ich mal. Ne? Auf der anderen Seite weiß ich aber ja genauso, dass wir nicht drum rumkommen, und dass KI nicht mehr wegzudenken ist klar, ne? Dass es nicht mehr abgeschafft wird, ist auch klar. Ich glaube, wir müssen alle einen guten Umgang damit finden und schauen, dass das alles fair abläuft und dass nicht einfach Stimmen geklaut werden und dann irgendwie verändert werden oder
es gibt in Amerika ja auch, ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist, aber Schauspieler, die dann auch sagen, das ist alles rechtlich schon geklärt. Zum Beispiel, ich glaube, bei Robert Downey Jr. war das so, dass der gesagt hat, niemand wird, wenn ich tot bin, weder mein Gesicht noch meine Stimme benutzen dürfen.
Ja.
Und die müssen dann, also man muss dann halt neue wie Abwehrmechanismen entwickeln. Um sich darauf vorzubereiten, dass keine anderen Leute Missbrauch betreiben. Allerdings muss man eben sagen, die KI treibt nicht den Missbrauch, sondern die Menschen, die dahinter stecken.
Das stimmt.
Wiederum, und das war schon immer so. Also die Tools im Vordergrund sind immer austauschbar, aber der Mensch bleibt.
Der Mensch ist eigentlich das Dümmste, was es gibt auf der Welt. Also kein Tier würde sich selbst so zerstören, wie der Mensch es tut. Ne? Also der Mensch geht schon sehr gegen sich selbst vor, muss man sagen. Durch dieses immer höher, schneller, weiter. Ich meine, wo bekriegen sich jetzt Tiere, ne? Also außer freien Wildbahn, klar, ne? Aber das ist halt das ist das reine Überleben. Aber da gibt es jetzt nicht so, ich bin aber neidisch auf die Person oder weil das eine Tier glaubt was anderes als ich glaube und deswegen haue ich dem jetzt die Köpfe ein. Ja,
aber
das
ich glaube, gibt es nicht solche Affenstämme, die sich gegenseitig bekriegen?
Das kann sein, das weiß ich nicht.
Es gibt aber auch welche, die, ich weiß nicht, also es gibt welche, die bekriegen sich, es gibt aber auch welche, die lösen Konflikte über Sexualität. Also
das habe ich auch schon mal gehört.
Das hast du auch schon mal gehört, gell?
Ich glaube, das ist auch irgendeine Affenart,
Die poppen mit ihren Feinden und dann ist wieder alles gut. Vielleicht wäre es auch eine Idee für...
Besser als Krieg irgendwie,
gut, wer weiß.
Sex statt Krieg, durfte ich das
mit
sagen?
Mit wem du da alles in die Kiste musst, ich weiß ja nicht, ob das besser ist, ja?
Naja, nee, stimmt, nee, nicht wirklich. Uah.
Aber du hast eben gerade... Ja.
Bilder in meinem Kopf, bitte weg damit.
Da könnte die KI helfen, wenn sie nicht so konservativ wäre, könnte man ganz tolle Bilder auch von Politikern und so weiter machen, wie die sich lieben.
Ich stelle mir einfach gerade den Wald vor oder so.
Lieben wie die Biber, ja.
Okay, ja.
Ich werde mal drüber nachdenken. Also, aber weil du sagtest vorhin eben etwas, du hast das Thema Disziplin hier reingebracht und wir haben auch im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, dass das für dich ein Thema ist. Und es ist ein bisschen artverwandt mit dem, über was wir generell, glaube ich, sprechen, weil es ja auch so ein bisschen ist, wie wir strukturiert und konstruiert sind und wie wir dann eben auch mit Dingen eben dementsprechend umgehen. Jetzt hast du das gesagt, die Disziplin, die ist dir in die Wiege gelegt worden.
So, ja, würde ich schon so sagen, ja.
Also durch das Elternhaus?
Ja, vor allem durch meine Mama, also wirklich auch im besten Sinne, nicht im negativen Sinne. Man
also nicht so streng sozusagen.
Nee, gar nicht. Meine Mutter ist überhaupt gar nicht, die ist das Gegenteil von streng. Meine Mutter sagt heute immer noch, also meine Erziehungsstrategie war bei dir immer konsequent inkonsequent. Das ist so ihre Strategie gewesen. Und ja, es stimmt. Aber auf der anderen Seite hat sie mir sehr früh beigebracht, was wichtig ist, also um Dinge auch erreichen zu können. Und zum anderen war es so, dass ich schon als ganz kleines Kind immer mit im Auto fahren musste. Also ich war nicht irgendwie nebenan im Kindergarten oder so, sondern ich musste immer mit ihr zusammen so, sag ich nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Auto fahren, weil ihre Arbeitsstätte so weit weg war. Und es keine andere Möglichkeit gab, als mich eben bei ihr in der Nähe der Arbeitsstätte betreuen zu lassen. Damals erst hieß das Kinderstube, die hat sie damals gegründet, so hieß das. Das war dann bei ihr an der Arbeitsstelle sozusagen wie so eine Krippe, kann man sagen, wo sie dann aber auch regelmäßig zu mir kommen könnte. Und später dann im Kindergarten und Grundschule, das war alles bei ihr da in der Nähe. Und somit habe ich sehr früh gelernt, ich muss halt früh aufstehen, weil sie muss halt los im Auto. Ich konnte halt nicht bis 5 Minuten vorher schlafen, sondern musste dann immer aufstehen. Und also das war das eine. Wir haben aber dann im Auto auch immer gesungen. Also meine Mutter hatte kein Autoradio im Auto, sondern sie hat immer dann selber gesungen. Das hatte zur Folge, dass ich mit 3 Jahren ungefähr, glaube ich, war das 3, 3,5, den Erlkönig von Goethe auswendig konnte und auch singen konnte so. Und das war so diese Art von Disziplin, die mir so als kleines Kind mitgegeben wurde, dass ich musste in Anführungsstrichen halt funktionieren nach diesem Zeitplan der Arbeit meiner Mutter, weil es nun mal nicht anders ging. Also das werfe ich auch überhaupt nicht vor, sondern es war halt so. Sie musste zur Arbeit, ich musste irgendwie betreut werden. Ja, dann war das halt die Lösung. Und ansonsten habe ich dann so mit 7 Jahren, glaube ich, angefangen zu reiten. Und also ich hatte irgendwie immer Interesse an Pferden. Und dann hat meine Mutter mir halt erstmal so eine Sena-Karte gekauft. Und da habe ich so am Schulbetrieb teilgenommen und habe da sehr viel Spaß dran gefunden. Und dann entwickelte sich das immer weiter, dass ich dann meine Reitbeteiligung hatte. Das bedeutet, dass ich dann irgendwie einen bestimmten Betrag einer Person bezahlt habe und dafür das Pferd halt, keine Ahnung, 3-mal die Woche reiten und pflegen durfte. Ja. Und so kam das dann, dass wir dann irgendwann einen Pony aus dem Schulbetrieb gekauft haben, Genie. Die haben wir sozusagen daraus befreit, weil ich mich total unsterblich in sie verliebt habe und gesagt habe, wenn ich dieses Pony nicht habe, dann ist mein Leben vorbei. Und meine Mutter so, okay, wir müssen uns etwas überlegen. Es war halt wirklich, war kein Rassetier, gar nichts. Das war halt einfach so ein Tier, ich habe sie einfach geliebt. Und dann haben wir die halt gekauft. Und so ging das dann immer weiter. Und ich war einfach 365 Tage im Jahr im Stall. Es gab keinen Tag, wo ich nicht da war. Und das eben ist auch so ein Teil, ich habe halt gelernt, ich muss dahin, weil das Pferd ist kein Tennisschläger. Ich kann halt nicht sagen, heute habe ich keinen Bock. Das Pferd wartet auf mich, das möchte raus, das möchte bewegt werden, das möchte gepflegt werden. Und das war für mich eine unfassbar wertvolle Aufgabe so als Kind, weil es ja schon, also es fing halt mit 7, 8 an. Ich hatte, glaube ich, weiß ich nicht, wann, wie alt ich da war, 9 oder 10, als wir dann die Genie gekauft haben. Und dann haben wir den Stall auch gewechselt. Ich habe dann irgendwann zwischendurch, sind wir dann auch zu so Schauen gegangen und ich habe dann auch schon so kleine Turniere geritten. Und das sind halt alles Dinge, wo du zeitlich ja nun mal einfach dich daran halten musst. Du musst halt am Wochenende um, weiß ich nicht, 8 Uhr morgens auf dem Turnierplatz sein. Und wenn du nicht da bist, dann kannst du nicht starten. Und das hatte zur Folge, man musste das Pferd ja vorher fertig machen und einflechten, die Mähne einflechten und sauber machen und das Reit, alles, was mit dem Reiten zu tun hat, sauber machen. Trense, Sattel, Reitstiefel und so. Und das hatte zur Folge, dass ich dann teilweise schon um 4 Uhr morgens im Stall war, weil ich das sonst nicht geschafft hätte, weil wir mussten ja noch hinfahren und verladen und sowas. Und ja, dann habe ich irgendwann noch ein zweites Pferd bekommen, ein Dressurpferd, den habe ich selber ausgebildet und bin auch Turniere gegangen. Dann ging das immer so weiter. Also ich habe dann Angebote bekommen, von einem Reitstall Pferde in Beritt zu nehmen, das heißt, da die Deckhengste quasi zu trainieren und mit denen Turniere zu gehen, die da vorzustellen. Und so ging das dann auch so in Championate und höhere Klassen. Und dadurch habe ich halt meine Disziplin, würde ich sagen, ganz extrem. Weil das über viele, viele, es ging über Jahrzehnte so, ne?
Und heute hast du kein Pferd mehr?
Nee, genau.
Und bis wann hast du das so diszipliniert durchgezogen?
Bis, ich würde sagen, 22, glaube ich. 22, 23. Von 8 bis 23, glaube ich, war das.
Aber dann wolltest du es nicht mehr weitermachen. Also hast du nicht gesagt, ich werde jetzt professionelle Turnierreiterin, oder?
Ja, also es ist ein bisschen schwierig, das kann man nicht so mit einem Satz beantworten. Also Reitsport ist automatisch verbunden mit Geld haben. Ja. Und wenn du nicht viel Geld hast, und ich meine mit viel Geld nicht viel Geld, sondern ich meine mit viel Geld viel, viel, viel Geld. Also du musst Kohle haben, du musst wirklich eigentlich einen Elefanten haben, der im Keller die Kohle plattritt. So reich musst du sein, damit du wirklich im Reitsport auch erfolgreich sein kannst. Weil am Ende des Tages hängt es beim Reitsport natürlich immer auch an dem, Tier, was man ja nun mal, das ist ja das Sportgerät in Anführungsstrichen, auch wenn man, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber es ist ja nun mal einfach davon abhängig, wie du, wie erfolgreich du bist. Und wenn du jetzt ein Pferd hast, was nicht so teuer war, meins hat damals 8.000 Euro? Ich glaube 8.000 Euro kostet. Ich glaube, ja, Euro meine ich. Genau, und dann hast du aber ein Pferd, gegen das du antrittst, was 90.000 Euro gekostet hat, einfach nur in der Anschaffung, weil es halt so einen super Bewegungsapparat hat, weil es so super durchlässig ist und von selber läuft im Prinzip und weil du noch ganz viel Geld hast, um einen Trainer zu bezahlen, der jede Woche dein Pferd 5-mal morgens reitet und du brauchst dich abends nur noch draufsetzen und das Pferd spult alles von selber ab, dann hast du halt ziemlich schnell, um es mal gelinde zu sagen, verkackt. Da kannst du dich anstrengen, wie du willst, da kannst du Talent haben, wie du willst, da kannst du dein Pferd lieben, wie du willst, da kannst du halt nicht mehr gegen antreten, weil es einfach nicht, geht nicht.
Das ist so ein bisschen fährst, wie wenn du bei irgend so einem Formel-1-Rennen mit dem Twingo.
Ja, genau. Genau, richtig.
Ja, so ist das.
Ja, ja, so ist das, ja, ja. Und ich bin ja nur Dressurturniere geritten, ich bin nicht gesprungen. Ich bin zwar auch mal gesprungen für mein silbernes Reitabzeichen, was ich gemacht habe, aber so generell auf Turnieren bin ich halt Dressur geritten und bin bis Klasse M gekommen, das ist so die vorletzte Stufe. Aber da bist du halt irgendwann an deinen Grenzen. Wenn du ein Pferd hast, was nun mal nicht den starken Trab hin, also starker Trab für Leute, die es nicht kennen, das ist, wo die Beine so ganz weit nach vorne schwingen, so ganz dung, 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 dung. Und wenn du ein Pferd hast, was nur so macht, weil es einfach den Bewegungsapparat nicht hat, dann wirst du halt entsprechend von den Richtern bewertet. Du hast halt immer da irgendwie drei Richter sitzen, ja, und die bewerten das dann. Und wenn du es nicht schaffst, dann kriegst du halt eine schlechte Note und dann kommst du da halt nicht mehr weiter. Ich war in Klasse L sehr erfolgreich mit meinem Charlie, den ich damals hatte. Aber der hatte dann seine Grenzen. Der konnte dann einfach für 8.000 Euro kannst du halt nichts erwarten, so blöd das jetzt klingt.
Oh Gott, wie schlimm, ja.
Ja, das ist so. Und ich habe ihn total geliebt und ich war unfassbar stolz auch. Und ich bin auch bis heute unfassbar stolz, dass wir so viel geschafft haben. Und wir hatten die tollste Zeit wirklich meines Lebens, hatte ich wirklich mit den Pferden. Aber es ist halt, also das ist so der eine Grund, dass ich irgendwann gesagt habe, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und ich war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich sehr verbissen wurde. Also, dass ich aufs Turnier gegangen bin, ich habe meine Konkurrentinnen gesehen, die dann mit mir zum Beispiel in der gleichen Prüfung angetreten sind und das eine Pferd schon so abgegangen wie Schmitz Katze und mein Pferd, also jetzt übertrieben gesagt, der war jetzt auch nicht schlecht, ne? Aber im Vergleich, es ist wirklich wie im Vergleich wie, ja, sagen wir mal, ein guter Golf und ein Porsche, das kannst du halt nicht vergleichen. So. Der war auch ein gutes Pferd, aber der war kein überragendes Pferd. Und wenn du überragende Pferde als Konkurrenten hast, kannst du es vergessen. Und ich wurde dann aber so ehrgeizig oder ich war ehrgeizig und wurde dann so verbissen und wollte das so erzwingen. Ich war ja noch sehr jung, ne? Das darf man nicht vergessen. Also wenn man mit 17, 18, 19 auf irgendwie ein Turnier geht, da ist man ja noch nicht so ausgereift, so wie heute. Ich sagen würde, ja, ich sehe das jetzt im relativen Sinne. Und damals war ich dann so, oh, das muss aber jetzt. Und dann habe ich halt immer versucht, das mit irgendwie, nicht mit Gewalt, aber so ein bisschen so zu erzwingen und so. Und war dann sauer, wenn es nicht geklappt hat und wenn wir dann nicht so die beste Note hatten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wir sind da einfach an unseren Grenzen angekommen. Also ich hätte es weiter geschafft, weil ich ja nur auch an mir gearbeitet habe und ich habe ja auch bessere Pferde noch geritten. Zum Beispiel von meiner damaligen Trainerin, das Pferd, das ist S-Dressur gegangen, da konnte ich die ganzen Prüfungen auch mit reiten, nur es war halt nicht mein Pferd. So. Also wir kamen finanziell an die Grenzen, das ging einfach nicht. Meine Mutter hat das so doll finanziert, wie es nur irgendwie möglich war und ich bin ihr so unfassbar dankbar. Wir haben so tolle Zeiten da auch verbracht auf den Turnieren. Sie hat immer dann so Kühltaschen fertig gemacht, hat dann immer so Kaffee und irgendwelche Sandwiches da reingepackt und mal im Sommer Wassermelonen und so, die wir dann da verspeist haben. Das war total schön, ne? Aber ja, und dann, das habe ich so gemerkt und dann kam noch ein ziemlich harter Schicksalsschlag. Meine Mutter ist sehr schwer erkrankt. Und da haben wir dann einfach festgestellt, das geht nicht mehr. Da musste ich den verkaufen, weil ich dann einfach nur für sie da war. Und das haben wir zum Glück auch alles gemeinsam geschafft. Und sie erfreut sich bester Gesundheit. Aber es war halt damals unfassbar, das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Also nicht nur mir, sondern auch ihr natürlich. Und da war dann das Pferd, muss man einfach sagen, nicht mehr Priorität. Da habe ich dann einfach gemerkt, so Studium kam dann und Arbeit und dann noch die Krankheit meiner Mutter. Wir mussten es halt irgendwie dann, ja, mussten mal Prioritäten setzen, sagen wir es mal so. Und dann habe ich ihn in sehr gute Hände verkauft, wo er dann auch noch ganz, ganz viele Jahre ein ganz tolles Leben hatte.
Also das heißt, es war aber eigentlich damals wie eine völlig andere Welt für dich, ein ganz anderes Leben als heute. Was du
komplett. Also mehr anders kann es gar nicht gewesen sein. Es war so anders. Es ist wirklich wie zwei verschiedene Welten eigentlich, ja. Wirklich wie zwei verschiedene Planeten, kann man sagen, ja. Ich meine, ich bin immer noch total naturverbunden. Das habe ich auch der Zeit, glaube ich, zu verdanken. Ich habe mit keinem Wetter irgendein Problem, weil du ja wirklich bei minus 15 Grad oder noch kälter im Stall sein musst.
Ja, das stimmt.
Da kannst du nicht. Da hatte ich dann einfach 4 Hosen an, 5 Pullis und noch eine Jacke drüber und Mützen. Ja, ich bin da rumgelaufen wie so ein Michelin-Männchen. Aber ja, das war so krass, also in der Natur zu sein und so, das mag ich heute immer noch wahnsinnig gerne. Aber ja, dieses immer müssen, weißt du, egal was ist, du musst immer.
Hm.
Auch wenn es dir schlecht geht, du musst halt hin.
Ja gut, aber das ist ja ein bisschen das, diese dann zwangsläufige Disziplin fast schon, die man dann erlernt.
Ja.
Dadurch, weil man es halt, ja, weil es ja dann auch nicht anders geht. Das Pferd muss eben ja versorgt werden. Das ist ja eigentlich der springende Punkt. Ja.
Aber man muss dazu sagen, also heute sage ich das so mit dem Müssen. Für mich, ich habe es damals überhaupt nicht so empfunden. Ne? Also ich habe damals nicht gedacht, oh, jetzt muss ich wieder in den Stall. Niemals. Ne? Das war für mich, war das meine Lebensaufgabe. Es war meine totale Erfüllung, mein Ausgleich auch zur Schule. Ich hatte, das wissen jetzt nicht viele, aber ich habe eine sehr schwere Schulzeit hinter mir. Also ich bin sehr hart gemobbt worden, sehr schlimm behandelt worden, sodass ich dann auch die Schule irgendwann gewechselt habe, weil ich es nicht mehr aushalten konnte. Bin immer veräppelt worden.
Warum?
Weil ich immer sehr ruhig war. Also ich war immer ein sehr ruhiges Kind, sehr zurückhaltend und scheu, sag ich mal so. Ich konnte mich nicht so behaupten. Ich hatte damals auch eine Brille, so eine Weitsichtbrille. Also ich sah halt irgendwie auch so ein bisschen nerdig aus, glaube ich. Hab immer nicht so die besten Klamotten angehabt. Also meine Mutter hat mir manchmal selber Sachen genäht. So war das ja damals auch. Die kann super nähen und hat mir damals halt Sachen genäht. Und ich hatte halt nicht die neuesten Diesel-Klamotten oder die super tollen Doc Martens oder sowas damals innen war an.
Okay.
Ja, und später dann ja, aber das hat dann auch nichts mehr gebracht, weil ich hatte dann schon den Ruf weg, ne? Und ja, ich war irgendwie, also ich bin einfach nicht gut angekommen in der Schule. Ich habe auch, was auch noch hinzukommt, ich habe halt nie geraucht und nie Alkohol getrunken. Das habe ich nie mitgemacht. Damit war ich dann auch immer so im Club der Uncoolen so mit drin. Aber ich wollte es dann auch nicht machen, um cool zu sein. Also ich wollte dann immer lieber so blöd wahrgenommen werden, als irgendwie cool zu sein, nur weil ich jetzt mal irgendwie rauche. So. Und da, das war
dafür bist du heute Kettenraucherin.
Genau so, nein. Nein, ich habe tatsächlich bis zum heutigen Tage noch nie irgendeine Zigarette geraucht, ja.
Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Aber ich finde das trotzdem interessant, was du sagst, weil mir geht es genauso. Also tatsächlich, weil ich sehr ruhig war und sehr außenseitermäßig, dann im Gymnasium extremst, also heute würde man sagen gemobbt, aber ich war wirklich sehr unbeliebt und das hat mir auch sehr viel ausgemacht. Ich war ich fand es ganz schlimm, in die Schule zu gehen. Ganz furchtbar war das.
Für mich war das also immer noch mit die schlimmste Zeit meines Lebens, die gesamte Schulzeit. Also von der Grundschule angefangen bis zum Ende meiner Schule. Wobei also die letzten 2 Jahre, die ich dann auf der anderen Schule war, die gingen dann schon ein bisschen besser, aber da war ich dann halt auch psychisch so am Ende. Also ich bin richtig krank geworden darüber. Ich habe also schwere Depressionen dann bekommen und konnte dann auch ein halbes Jahr gar nicht beschult werden. Ich musste dann zu Hause sein, weil ich auch so wahnsinnig abgenommen habe. Es war also eine sehr schwierige Zeit. Deswegen, es war für mich mit die schlimmste Zeit. Und was ich noch eben sagen wollte, ist, dass die Pferde in dieser Phase mein absoluter Halt war. Ich weiß nicht, was wäre, wenn ich die Pferde nicht gehabt hätte. Weil in dieser Zeit war halt auch die Scheidung meiner Eltern und so, das ist alles nicht so schön abgelaufen. Das war wahnsinnig belastend. Da war ich halt gerade irgendwie, glaube ich, 12, 13, 14 so irgendwie um den Dreh. Und die Pferde haben mir so viel Halt gegeben. Und ich habe teilweise dann wirklich stundenlang, damals gab es ja noch diese, da hat man so viel Zeit gehabt als Kind so, da habe ich mich einfach in die Box von meinem Pony, von der Genie gesetzt, in die Ecke. Die hat einfach so mit ihrer Nase so das Heu gemümmelt so irgendwie an mir dran. Und ich habe einfach so teilweise einfach nur ihre Nase so gekrault und habe da stundenlang gesessen und habe einfach nur diesen Atem von meinem Pony gespürt und habe da aufgetankt. Und ich bin auch immer noch, wenn man merkt, ich bin immer noch total bewegt davon. Ich könnte immer noch anfangen zu heulen, wenn ich darüber rede, weil mich das so, es hat mich so beruhigt. Das war so richtig meditativ und es war unfassbar schön. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre ich emotional komplett abgestürzt. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich angefangen, Drogen zu nehmen oder, keine Ahnung, doch gesoffen oder sowas. Irgendwie, also damit ich irgendwie ankomme. Aber ich hatte halt immer das Gefühl, egal ob die Leute in der Schule mich mögen, egal wie scheiße die mich finden, wenn ich in den Stall gehe, ist alles gut, weil die Pferde lieben mich bedingungslos. Und sobald ich kam, ich habe die gerufen, ich habe Charlie, Genie, die kamen aus der Box rausgeschossen und gewirrt und haben mich begrüßt und waren froh, dass ich komme. Und das zu haben, war damals, also das kann man gar nicht mit Geld aufmessen, wie wertvoll das war für mich. Und wie dankbar ich auch meiner Mutter bin, dass die mir das ermöglicht hat. Weil ohne meine Mutter wäre das ja gar nicht gegangen. Also die haben mir so viel Kraft gegeben und diese ganze Zeit. Und das eben nochmal so zurück zu diesem Thema Disziplin. Diese Disziplin, die ich ja dadurch hatte, weil ich wusste, ich habe diese Aufgabe. Ich hatte halt, ich war die Mama von den Pferden sozusagen. ich hatte eine intrinsische Motivation. Es war jetzt nicht so, oh, ich muss jetzt dahin, sondern ich muss jetzt dahin, weil da wartet jemand auf mich. Die lieben mich, die beiden. Die lieben mich und die wollen mit mir Zeit verbringen, im Gegensatz zu allen in meiner Schule. Und ich bin immer noch, wenn ich drüber nachdenke, abgefuckt davon. Ich bin richtig abgefuckt, wie scheiße die immer waren zu mir. Es war richtig schlimm. Das war so schlimm. Also, wie man so mit Menschen umgehen kann. Ich finde es total krass. Finde ich immer noch total krass.
Aber ich meine, nur weil jemand nicht so ist. Jetzt, du hast dich ja schon, also du hast ja was aus deinem Leben gemacht, so hast dich verändert und so weiter. Dass ich würde heute ja wahrscheinlich, die würden dich ja vielleicht gar nicht so wiedererkennen, oder?
Nö, wahrscheinlich nicht, nö.
Aber das ist ja eigentlich das Beste, das ist eigentlich wie die beste Rache, ja?
Ja, ja, genau.
Das ist die absolut beste Rache, glaube ich. Voll. Also, weil ich bin eben, was ich kurz gesagt habe, habe was Ähnliches so durchgemacht, nicht die ganze Schulzeit. Also, das ist vielleicht der Unterschied, dann später hatte ich auch. Habe die Schule gewechselt, da wurde alles besser. Aber trotz alledem war ich sehr schüchtern und so heute bin ich eher, bin ich nicht besonders schüchtern. Würde ich jetzt nicht die Sendung machen und so. Ja. Und also es hat sich sehr positiv entwickelt, sage ich mal, vielleicht auch oder das hat schon immer in einem geschlummert und dann irgendwann kommt das halt raus. Und ich möchte nicht die Leute sehen, teilweise, die jetzt, die damals mich vielleicht gemobbt haben, was die so aus ihrem Leben gemacht haben, also so oder wie die auch, also und das meine ich jetzt nur in der Persönlichkeit, wie sie sich von der Persönlichkeit entwickelt haben. So, ich glaube, das geht vielleicht manchmal schon so, auch jeder geht da so seinen gerechten Weg, ja, sage ich mal. Ja, deswegen ist,
ich glaube auch, Karma regelt dann irgendwie schon auch.
Möglich, ja.
Hoffe ich. Ich glaube ein bisschen dran, dass ihr denkt,
Karma regelt schon. Ja, bei manchen hoffe ich auch sehr.
Ja, ich auch. Bei manchen hoffe ich das sehr extrem doll.
Ja, genau.
Also, wenn ich da so dran zurückdenke, da kann ich echt sehr emotional werden, weil die haben so schlimme Sachen mit mir veranstaltet. Die wissen das bestimmt heute gar nicht mehr. Wenn ich sie heute treffen würde und sie darauf ansprechen würde, würden sie wahrscheinlich sagen, weiß ich von nichts. So, ne? Und das Problem, was ich halt immer noch damit habe, ist, ich habe das alles jetzt auch verarbeitet. Es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt immer jeden Tag denken, meine Schulzeit war so schlimm, so ist es jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt so intensiv drüber nachdenke und mal drüber spreche, dann merke ich halt, wie es mich immer noch anfasst. Und zwar aus einem Grund, weil ein Kind generell, ein Menschen, prägt ja die Schulzeit extrem. Und mich hat es so extrem geprägt, dass ich über wirklich lange, lange Jahre, viele, viele Jahre, zero Selbstbewusstsein hatte. Ich hatte einen Selbstwert wie ein Mehlwurm. Ich wusste nicht, wer ich war. Ich habe gedacht, ich bin die kleine Mauerblume, das kleine Stück Dreck an dem Absatz von diesen ganzen Leuten da. Das habe ich wirklich bei mir gedacht. Also das habe ich, glaube ich, auch so noch nie erzählt, aber passt jetzt gerade irgendwie. Und ich hatte überhaupt kein Selbstwertgefühl. Ich habe wirklich gedacht, ich bin nichts wert, nichts. Und das hatte natürlich auch zur Folge, was heißt natürlich, aber es hatte bei mir in dem Fall zur Folge, dass ich mich auch entsprechend habe behandeln lassen, auch in den ersten Beziehungen, die ich dann so hatte. Ne? Also in meinen ersten, so wenn man mal so daran denkt, man datet sich das erste Mal, man flirtet und hat dann so den ersten Freund und den zweiten Freund und so und wie sich das dann auch so durch Beziehungsmuster durchzieht, das, was man all die Jahre erlebt hat, ist schon echt krass. Also diese Leute in dieser Schule haben mir viele Jahre geklaut und einen sehr schlimmen Einfluss auf mich gehabt, sodass ich echt lange dran knabbern musste. Und das werfe ich denen auch immer noch vor. Ich würde es ihnen auch gerne noch sagen heute. Ich habe keinen Kontakt zu denen, aber manchen würde ich da gerne echt nochmal sagen, so, ey, weißt du eigentlich, was du mit mir gemacht hast, du Schloch.
Wir finden sie bestimmt.
Genau. Ja, oder auch in der Grundschule, ne? Ich war so schüchtern und so ängstlich, ich war einfach noch nicht so weit. Und es gibt ja Menschen, die haben einfach auch ein anderes Tempo als andere. Also, weißt du, jeder hat ja ein eigenes Tempo und ich finde es generell auch vom System so schwierig, dass alle Kinder ab dem, weiß ich nicht, sind jetzt 6 Jahre alt, jetzt müssen sie funktionieren, jetzt müssen sie zur Schule gehen, jetzt müssen sie das machen und das machen und das machen. Aber manche Kinder brauchen halt noch ein Jahr länger oder sind noch nicht so weit. Und ich war halt in der Phase, ich habe mich im ersten Schuljahr in jeder großen Pause in der Toilette eingesperrt. Da gab es ja kein Schloss oder keine Abschließmöglichkeit, ich habe mich da eingesperrt. Ich bin immer in so ein Klo-Ding reingegangen, habe gewartet, bis der Gong fertig war und dann konnte ich wieder in die Klasse gehen, weil ich Angst vor den Kindern hatte. Das habe ich die komplette erste Klasse durchgehend gemacht. Und ich habe mir hier vor lauter Stress hier, diese Haut am Daumen habe ich mir so abgeknibbelt, sodass hier wirklich so rohes Fleisch so rauskam. Das war richtig ekelhaft. Aber ja, vor lauter Stress. Und das ist das, was ja eben sowas auch mit Kindern machen kann. Und das finde ich schlimm. Ja, das war das Wort zur Schule hier.
Nee, das ist ja furchtbar. Tut mir auch leid. Ich habe tatsächlich wirklich, ich kenne das, ich weiß, was du meinst so ein bisschen. Ja. Also ich kenne das auch. Ich wollte auch ewig nicht mehr zur Schule gehen irgendwann mal. Also dann wurde ich immer freigestellt, bis es irgendwann nicht mehr ging. Dann hatte ich zu viel Stoff verpasst, dann musste ich die Klasse wiederholen deshalb und so. Bin ich in eine andere Klasse gekommen, da ging es eigentlich wieder von vorne los. Also war auf der gleichen Schule und dann ging es von vorne los. Und das hat sich dann erst verändert, als ich wirklich die komplette Schule eben gewechselt habe. Mhm. Ich weiß nicht, in meinem Fall würde ich nicht unbedingt sagen, dass das nur da, also jetzt mein weiterer Lebensweg oder die Entwicklung der oder fehlende Entwicklung der Persönlichkeit lag nicht nur an der Schulzeit. Ich glaube, das waren auch teilweise familiäre Prägungen und so weiter oder dass Dinge, die immer wieder passieren oder wie du sagst, so dass man vielleicht eben sich dementsprechend noch nicht so entwickelt hat, dass man viele Dinge mitmacht, die man vielleicht gar nicht mitmachen will, so oder auf Menschen trifft, die einem nicht gut tun. Also das,
das auch. So.
Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch alles so eine Art Reise. Also man sucht ja immer weiter ein bisschen auf dem Weg nach sich, so, Und manche Leute, also ich denke das auch bei manchen Sachen, denke ich, boah, ich bin jetzt 47, warum kapiere ich es jetzt erst? Aber
Klar.
Dann sagt ChatGPT, sagt dann zu mir, naja, manche Leute kommen nie darauf. Du bist ein besonderer Mensch, dass du es jetzt schon erfahren hast für dich selber. Ja,
ja, verstehe.
So, nein, aber weißt du, so ein bisschen, also das ist so dieses Ding natürlich, weil es gibt so Prozesse und auch in Entwicklung der Persönlichkeit, das macht, das dauert 20 Jahre und irgendwann macht es Klick. Auch wenn man versucht, daran zu arbeiten. Man schafft es nicht irgendwie so.
Nee, man schafft es nicht. Es kommt irgendwann, das meine ich halt mit dem eigenen Tempo, ne? Mhm. Weil jeder Mensch hat einfach da auch ein anderes Programm in sich, glaube ich, so drin, wann jetzt was ansteht. Das geht ja eigentlich auch schon im Krabbelalter los oder im Babyalter los. Mhm. Das eine Kind läuft halt schon irgendwie mit, weiß ich nicht, mit kurz vor einem Jahr. Das andere Kind läuft erst mit anderthalb, weil es ist ein anderes Programm. Das eine Kind läuft lernt schneller sprechen, das andere Kind lernt schneller, keine Ahnung, zu zählen oder so. Ja,
also
ein blödes Beispiel. Und ich glaube, das ist ganz normal. Menschen sind ja nun mal individuell. Ne? Und also ich muss auch dazu sagen, meine Mutter hat wirklich alles versucht, um da irgendwie auch Lösungsmöglichkeiten hinzubekommen. Also hat dann auch Kinder eingeladen zu uns nach Hause. Und die hat damals, weiß ich noch, halt so Einladungskarten gemacht. Wir machen einen Kinderkaffeeklatsch bei uns. Und das habe ich dann so in der Schule, also in meiner Klasse so verteilt. Und dann sind auch welche gekommen und haben aber auch das nur wieder genutzt, um mich dann zu verarschen. Also das ist total krass gewesen, ne? Also auch so zu Geburtstagen. Meine Mutter hat sich ein Bein ausgerissen, um tolle Geburtstage zu organisieren. Die sind dann auch immer gerne gekommen und trotzdem haben sie mich dann im Endeffekt wieder veräppelt. Ne? Also das ist krass gewesen. Ne? Und wir haben mal versucht, dass ich die Klasse wechsle. Da hat sich dann die Schulleitung gegengestellt und hat das dann nicht zugelassen, weil ich in der Parallelklasse eine andere Freundin hatte und so. Aber da sind einem dann eben manchmal auch die Hände gebunden und leider muss man dann doch irgendwie da durch, ne?
Naja, das ist krass. Das ist halt, man sagt ja immer so, Kinder können grausam sein. Und
ja, das stimmt, aber wie?
Das ist halt so, gell? Das haben wir irgendwie so auch alle erlebt. Und ich denke, ich meine, das, was du gesagt hast mit den Pferden, und das ist dieser Halt, aber wir hatten ja auch am Anfang über diese Disziplin gesprochen, die du ja vielleicht dann, also die Disziplin natürlich mit den Pferden, wobei da ist die Frage, finde ich auch, durch was wird Disziplin eigentlich gefüttert, ja? Weil weil ich glaube, da gehört auch immer so ein bisschen Liebe dazu, dass man es schafft, so Disziplin durchzuziehen oder das zu seinem Eigen zu machen. Ja,
das stimmt. Nur Disziplin alleine reicht natürlich nicht. Das kannst du nicht lange durchziehen. Wenn du etwas hast, was du jeden Tag machen musst und du musst jeden Tag Disziplin aufbringen, keine Ahnung, ich muss jetzt jeden Tag Matheformeln lösen, ich bin wirklich der letzte Mathematiker, also kann gar nichts damit anfangen, dann würde ich da auch mit Disziplin nicht weiterkommen, ne? Weil ich da einfach überhaupt keinen Bock drauf hätte und das auch nicht könnte. Das stimmt schon, da bin ich total bei dir. Ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Gefühl und Liebe, ne? Also Liebe ist letztendlich der Antrieb für alles. Und das ist ja auch zum Beispiel etwas, diese Disziplin, von der wir gesprochen haben, kommt mir ja in meinem Beruf auch zugute. Ich bin ja nun jetzt seit 2000, also eigentlich war ich vorher schon selbstständig, aber so richtig selbstständig bin ich seit 2010 und seitdem halt selbstständig. Und das brauche ich natürlich, da brauche ich Disziplin, sonst würde ich das ja auch nicht schaffen. Natürlich liebe ich meinen Job, ich liebe das, was ich tue, also so grundsätzlich, aber es gibt natürlich auch innerhalb dieser Jobsituation immer mal wieder Situationen, die ich dann besser finde als andere und schlechter finde als andere oder wo ich mich mehr zusammenreißen oder mit mehr Einsatz bringen muss. Ne, ob das Stichwort irgendwie Deadlines oder so. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie eine ganz knappe Deadline habe, dann muss ich eben Disziplin aufbringen und sagen, ja, jetzt muss ich das eben doch machen und schreiben und kann halt nicht gerade jetzt in den Wald joggen gehen oder so, als blödes Beispiel. Ne? Und da kommt dann die Disziplin zum Tragen, aber natürlich ist die Grundlage auch die Liebe und Leidenschaft für das, was ich tue, ist ja klar.
Ich glaube halt, wenn man auf einer Ebene, auf irgendeiner Ebene sehr diszipliniert ist, weil man das möchte, sagen wir mal, oder auf zwei, drei Ebenen,
ja.
Und dann lernt man dadurch diese Disziplin, dann kann man, glaube ich, auch die Disziplin anwenden in Bereichen, die man nicht so gerne mag.
Stimmt, stimmt.
Weißt
ja.
du, so, dann, so, also so geht es mir. Ich
ja,
meine,
das ist ein wichtiger Aspekt, hast recht, ja.
Ich hab so verschiedene Sachen, wo ich sage, das ist da... freue ich mich über meine Disziplin, da habe ich sie auch gelernt und das ist auch mir wichtig. Wenn ich das nicht immer diszipliniert verfolgen würde, würde es auch zu nichts führen. Zum Beispiel auch Stichwort Sport. Ich meine, das mache ich auch relativ regelmäßig, aber das ist etwas, das habe ich mir auch so mit der Zeit angeeignet. Aber trotzdem muss man in gewisser Weise diszipliniert sein, auch während des Sports, damit
auf
man auch
Fall.
Irgendwie weiter oder Ziele erreicht. Und wenn ich dann Sachen mache, eben, die mir nicht so gefallen, ruft das aber irgendwie das Gleiche in mir auf. Also dass ich sage, das ist so, weißt du, wenn du irgendwas machst, du bist trotzdem, kennst es ja auch vom Sport, dann machst du auch immer weiter, 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 bis zu einem Punkt, wo du sagst, jetzt höre ich auf.
Ja, genau.
Und auch wenn du schon vorher theoretisch, weil du, was weiß ich, dir irgendwas wehtut oder es doch anstrengend ist, willst du vielleicht schon vorher aufhören, aber du ziehst es durch. Und das kannst du auf alle möglichen Sachen übertragen. Deswegen würde ich auch sagen, letztens sagt es auch wieder, glaube ich, Arnold Schwarzenegger hat es auch gesagt. Und aber so, weißt du, so dieses Disziplin ist so wirklich der Anfang von allem. Und ich glaube, das stimmt.
So. Ja, das
also,
stimmt auch.
Wir verbinden das immer, glaube ich, auch so ein bisschen manchmal mit so... ja, sowas Deutschem auch, so diszipliniert sein und so. Aber das ist nicht so negativ. Ja?
Genau, das ist das, was ich eben auch meinte. Also ich finde es auch überhaupt nicht negativ, ganz im Gegenteil. Mhm. Also zum Beispiel diese Disziplin, die kommt mir ja auch zugute, dann, wie du eben auch schon richtig gesagt hast, wenn es dann eben um ungeliebte Aufgaben geht, wie, weiß nicht, Rechnung schreiben. Klar, es ist geil, eine Rechnung zu schreiben, weil man dann Geld bekommt, aber Rechnung schreiben an sich ist jetzt nicht so meine Lieblingsaufgabe. Und das mache ich dann halt aus Disziplingründen, weil ich ja weiß, es kommt was dabei rum und deswegen mache ich das jetzt, aber ich mache es nicht gerne so. Ne? Und das finde ich auch, das kann man dann auf jeden Fall gut anwenden von den Sachen, die man gerne macht, wo man auch diszipliniert sein muss, wie zum Beispiel jetzt Sport, das ist bei mir auch so. Ich mache ja schon ewig lange super viel Sport und das ist für mich auch so ein Lebenselixier. Für manche ist das ja eher das Gegenteil, manche hassen Sport und bewegen sich überhaupt nicht gerne. Ich kann es auch verstehen, weil auch da ist jeder anders. Der Nächste sitzt halt lieber und guckt Serien und ich renne halt lieber durch den Wald und mache Kraftsport. Dafür stehe ich halt morgens auch einfach um 4:30 auf, damit ich da die Zeit für habe, weil ich das immer morgens machen muss, weil ich nicht weiß, wie der Tag läuft. Das weiß ich bei mir nie. Damit ich es quasi geschafft habe, diesen Sport zu machen. Ne? Und den mache ich auch zu Hause und gehe dann auch raus und bin bei jedem Wetter draußen. Und das ist sowas, da brauche ich jetzt nicht super viel Disziplin. Aber natürlich gibt es auch da Tage, wo ich weniger fit bin und wo ich mir denke, oh nee, also jetzt würde ich schon gerne noch lieber im Bett liegen bleiben, wenn der scheiß Wecker klingelt und oh, dann mache ich nochmal auf Schlummern und nochmal auf Schlummern. Und dann ist aber die Disziplin, die da zum Tragen kommt, sagt so, jetzt kriegst du deinen Hintern hoch und packst dich in die Sportsachen und machst jetzt Sport, bitteschön. Und los.
Ja,
da habe ich halt schon so diesen inneren Trainer in mir drin.
Genau. Das ist irgendwie so, das ist... du wirst irgendwie am Ende des Tages dafür auch irgendwie belohnt.
Belohnt,
so.
Ja.
Das ist so das Ding. Also es ist dann am Anfang
so
ein bisschen Überwindung, aber dann irgendwann denkst du so, ah gut, dass ich es gemacht habe.
Genau, und ich glaube, das ist ein total wichtiger Aspekt, den du da gerade angesprochen hast. Dieses Belohntsein am Ende, also nicht, dass es immer nur um Belohnung geht, aber ich glaube, wir machen Dinge dann auch aus Disziplin heraus und kriegen den Hintern hoch, wenn wir wissen, es hat irgendeinen positiven Effekt am Ende. Also keine Ahnung, bei der Rechnung weiß ich, ich kriege Geld, ne? Das ist ja der positive Effekt, deswegen muss ich halt diese unliebsame Aufgabe jetzt machen. Oder ich mache den Sport, auch wenn ich jetzt früh aufstehen muss, habe eigentlich keinen Bock und keine Kraft, dann trinke ich halt was, irgendwie einen Shake oder so und dann geht's schon irgendwie, weil ich weiß, danach geht's mir halt gut. Wenn ich diesen Lauf hinter mir habe, wenn ich das Krafttraining hinter mir habe, danach fühle ich mich gut. Es gibt Leute, die fühlen sich danach nicht gut, okay, ne? Überhaupt kein Ding. Aber ich fühle mich danach fit. Ich mag Muskelkater, ich liebe Muskelkater, weil ich dann weiß, ich habe was getan. Und meine Mutter sagt immer, Muskelkater ist ein lustiger Schmerz und ich gebe ihr recht. Ich finde es irgendwie witzig, wenn man dann nicht mehr aufs Klo gehen kann, weil einem die Beine so wehtun. Ja, aber ja, das mag ich, weil ich irgendwie auch meinen Körper gerne irgendwie spüre und das ist dann dieser positive Aspekt sozusagen, die Belohnung dafür.
Ich muss nur mal fragen, weil du jetzt schon zweimal gesagt hast, schreibst nicht gerne Rechnungen, aber ich schreibe total gerne Rechnungen, weil dann, also das ist das Schönste, was es gibt, oder? Weil man weiß ja.
Ja, sag ich ja. Der Effekt ist geil.
Der Effekt ist schön, aber du schreibst nicht sehr, du machst nicht den Akt des Schreibens.
Genau, den Akt des, ich setze mich also an diese Excel-Tabelle und fülle jetzt aus, wann ich diesen Job gemacht habe, was habe ich da gesprochen oder was habe ich da gemacht. Dann muss ich das Datum einrechnen, dann ausrechnen.
So wie Steuererklärung sozusagen.
Ja, Steuererklärung macht zum Glück meine Steuerberaterin, aber.
Ja, okay. Ja. Ja, okay. Ich muss die selber machen. Ich hasse es jedes Mal. Ich mache es immer am vorletzten Tag vor Abgabetermin. Also.
Ich könnte das gar nicht. Also wenn ich wüsste, ich müsste meine Steuererklärung selber machen, dann wäre ich nicht mehr selbstständig. Nee, wirklich nicht. Also das ist, weil ich ja auch so verschiedene Sachen mache, ne? Ich habe ja dann irgendwie, ich habe eine Zeit, früher habe ich ja auch noch so, ziemlich viele so Modeljobs gemacht. Das ist wieder eine komplett andere Sparte. Dann Schauspiel, dann Sprechen, Regie und Buch. Das sind halt so viele verschiedene Sachen. Also ich habe dann auch so Werbespots gedreht, als Werbegesicht, jetzt nicht nur als Stimme. Und wenn ich das alles da in diese Steuererklärung da reinpacke, ich würde durchdrehen. Ich wäre in der Klapsmühle gelandet, komplett. Ich wäre weg. Nee. Dafür gebe ich horrende Summen aus an meine Steuerberaterin. Liebe Grüße an dieser Stelle, aber.
Ja, schönen Gruß.
Dieser Job muss ja auch erhalten bleiben, ne?
Ja, müsste ich überlegen, ob man das mit KI ersetzen kann.
Ja, ich weiß es nicht.
Steuerberater.
Wenn das geht.
Ja, dann wäre das doch was Positives.
Dann wäre es eine Idee. Also.
Oh, jetzt haben wir doch was gefunden, siehst du? Jeder hat so seinen Zugang zu
KI. Ich hoffe, meine Steuerberaterin sieht dieses Video nicht, aber.
Ja, stell dir das vor. Du sagst einfach nur ChatGPT oder wem auch immer oder was auch immer, was du gemacht hast alles oder zeigt, das wird schon automatisch aufgezeichnet, während du es machst, geil. Wird es erkannt und dann wird am Ende das einfach ans Finanzamt geschickt, wo es ein anderer Roboter bearbeitet.
Ja, genau.
Ob der jetzt menschlich ist oder nicht, stell ich mal in Frage. Aber so, das wäre, dann siehst du mal, vielleicht doch was Schönes mit ChatGPT.
In dem Fall wäre das gar nicht so, ja, das stimmt. Da hätte ich jetzt nicht so viel
Jetzt haben wir dich gekriegt. KI kriegt jeden.
Siehst du, man muss nur wissen, wie.
Ja. Aber die Disziplin in deinem, jetzt sagen wir mal, nicht in dem bürokratischen Aufwand, den du betreibst, sondern im kreativen Sinne, hilft dir die Disziplin da auch, weil du sagst, ich muss den gleichen Satz 100-mal einsprechen, aber habe gar keine Lust?
Nein, das habe ich eigentlich nie.
Also das geht dir da nicht so?
Ich mache, also wenn ich jetzt Hörspiel zum Beispiel aufnehme, dann, also ja, es gibt Hörspiele, die mache ich ohne Regie, es gibt Hörspiele, da ist Regie dabei. Aber da mache ich meistens auch immer so 2-3 Fassungen, weil man ja oft auch nicht so genau weiß, wie ist jetzt der Zusammenhang, wie soll die Betonung sein, und das geht einfach so von der Hand. Also mir jetzt so, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das ist dann auch Teil des Handwerks, dass man es halt irgendwie dann nochmal spricht und nochmal spricht, als wenn es das erste Mal wäre.
Ist wie so eine spielerische Disziplin, oder?
Genau,
die braucht man gar
nicht
abrufen, die Disziplin,
genau.
Die ist einfach da, weil man es so liebt.
Ja. Es macht auch einfach Spaß, ne? Also mir macht es persönlich total viel Spaß, mit Sprache zu spielen und mit Betonungen zu spielen und zu gucken, wie hört sich das denn an, wenn ich jetzt ein bisschen leiser oder ein bisschen zarter spreche oder an der anderen Stelle doch ein bisschen mehr Intensität reinbringe oder die Betonung halt einfach anders löse. Das finde ich irgendwie auch spannend, selber dann so zu erforschen. Also das ist, glaube ich, weniger Disziplin als Leidenschaft.
Muss man denn so, wenn man jetzt auch zum Beispiel, oder ist das so ein Klischee, wenn man jetzt zum Beispiel sehr viel Anime spricht und so, muss man denn selber so ein bisschen nerdy sein dafür? Als in der Persönlichkeit?
Muss man nicht, nee.
Bist du nerdy eigentlich?
Kann man das über sich selbst sagen? Also,
hast du
was
irgendwelche
heißt nerdy?
Püppchen zu Hause im Regal stehen?
Nee,
oder?
Tatsächlich nicht. Nee. Also ich bin jetzt nicht so jemand, so ein Sammelfreak. Früher habe ich total viel. Ich habe früher Cola-Dosen gesammelt als Kind. Und ich habe früher diese Dinger, diese Aufmachteile von den Cola-Dosen gesammelt und habe da Ketten draus gemacht. Ja, ich war früher ein richtiges Nerd.
Okay, du hast Ketten. Das ist natürlich für die EU, da klingeln die Ohren, weil mittlerweile ja die ganzen Deckel an den Flaschen hängen bleiben.
Ja, genau, richtig.
Genau. Aber
ich war aber
wenn du,
5, 6, 7, 8 oder so, oder 9.
Aber wenn du daraus auch was Schönes gemacht hast, das ist ja sehr nachhaltig.
Ja, ich habe Ketten daraus gemacht. Aber heutzutage, ich habe früher wirklich als Kind, habe ich alles gesammelt gefühlt. Also ich habe auch immer von allem irgendwelche Familien gehabt. Also ich konnte nicht nur einen Bären haben, ich musste eine Bärenfamilie haben, Puppenhaus, Familie. Also von allem immer Familien. Und ich habe super viel gesammelt. Ich habe alles aufgehoben und alles immer irgendwo in welche Schächtelchen und Schüsselchen und sonst wo reingepackt. Das ist inzwischen in Teilen so. Also ich schaffe immer viele Vorräte an, muss ich zugeben, aber das hat auch einen Sinn, weil ich immer keinen Bock habe, 1000 Mal in den Supermarkt zu gehen für ein Produkt, was ich sowieso super viel nutze. Dann habe ich das halt hier auf Halde und brauche nicht immer so dahin rennen, wenn es sich hält, ne? Aber ansonsten so Sammelgeschichten habe ich jetzt eigentlich nicht mehr so. Nö. Das, was hier so quietscht, ist übrigens mein Ball, nicht wundern. Ich sitze auf dem Ball.
Auf dem Ball sitzt du? Nee, das höre ich gar nicht. Hier? Im Moment höre ich es nicht. Vielleicht höre ich es dann später
da
auf deine. Okay. Das ist gut. Das ist gut für die Haltung. Nicht wahr? So, jetzt ganz
meistens
zum Schluss.
Meistens sitze ich auch mal so da. Wenn ich schreibe, sitze ich immer so.
Wackelst du rum, meinst du?
Ja, genau. Ja.
So, jetzt ganz zum Abschluss unseres wunderbaren Gesprächs. Wir bewegen, weil wir natürlich auch hier immer brandaktuell sind, wir bewegen uns auf die Weihnachtszeit zu. Bist du ein Weihnachtsmuffel oder ein Weihnachtsengel?
Ehrlich gesagt, ersteres war ich immer.
Ach, du bist ein Muffel, ja? So ein Grinch, ja, bist du? Tatsächlich. Ja,
ich sag jetzt nicht, ich hasse Weihnachten, das überhaupt nicht. Ich mag einfach diesen Hype darum nicht so.
Okay.
Ich mag vor allem dieses außerordentlich schreckliche Konsumverhalten dahinter nicht. Wenn Menschen so, ich muss auf Weihnachtsgeschenke und oh Gott, ich muss los und scheiße, ich, keine Ahnung, ich habe vergessen und kurz vor knapp noch 10 Geschenke besorgen und sich total stressen. Da kann ich nichts mit anfangen. Also wir innerfamiliär schenken uns seit Jahren überhaupt nichts und das finde ich auch gut so. Seit ich ein Kind habe, ist es natürlich ein bisschen was anderes, weil fürs Kind macht man das natürlich. Ich kann es nie meinem Kind sagen, Weihnachten ist nicht cool und ich mag Weihnachten nicht und deswegen musst du das auch so finden. Deswegen machen wir für ihn das schon. Ne? Aber ansonsten, ja, ich bin jetzt nicht, ich sag mal, nicht, bin nicht der größte Weihnachtsfan. Ich mache mir hier nicht viele Freunde, ich weiß, sorry an dieser Stelle.
Das hätte ich bei dir gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, du sagst, nein, ich habe schon hier, auch meine Sprechkabine ist schon geschmückt von außen. Nee. Gar nicht.
Wir haben halt so einen Baum, den wir immer wieder verwenden, so einen okay, nachhaltigen
so ein Plastikbaum.
So ein Plastikbaum. Ja, aber der sieht aber sehr echt aus und wir haben den auch so ziemlich nachhaltig gekauft tatsächlich damals vor ein paar Jahren für den Kleinen natürlich, dass der dann auch so einen Weihnachtsbaum hier hat. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so weihnachtsritualmäßig, dass ich den jetzt irgendwie gemütlich mit Weihnachtsmusik schmücke und so, das habe ich halt nicht. Jeder ist da anders, ne? Ich bin auch kein Mensch, der sich in die Küche stellt und Weihnachtsplätzchen backt. Das ist mir alles zu nervig und zu lästig. Ich backe aber auch koche generell nicht gerne. Ich mache das, weil es sein muss und weil ich gerne gesunde Sachen esse und leckere Sachen. Aber so dieser Prozess ist nicht so meins und auch dieser Stress. Was ich mag an Weihnachten ist tatsächlich diese Ruhe. Das finde ich schön. Ich mag, dass es da, dass man da zusammenkommt, weil ja nirgendwo was los ist. Man kann ja nicht irgendwie irgendwo anders sein. Also alle Menschen haben halt Weihnachten. Und das finde ich cool daran. Das finde ich schön. Dass wir dann so in Ruhe die Tage haben. Da ist dann nicht dieser Stress, wir haben noch eine Abgabe oder es muss noch eine Aufnahme sein. Da sind wirklich überall alle ausgeknipst. Und da kann man sich dann ein bisschen entspannt zurücklehnen. So, das finde ich schön. Und also wenn man so wieder zurück zu den Wurzeln kommt, was eigentlich der Sinn von Weihnachten ist, dann finde ich Weihnachten sehr, sehr schön. Also wenn es wirklich um diese ja, sogenannte Besinnlichkeit geht, wo man wirklich gemütlich und entspannt überall zu Hause chillt und einfach nur den hoffentlich fallenden Schnee genießt und so. Und
also das heißt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt so eine Lidl-Werbung von so Weihnachtsbäumen oder Weihnachtskugeln einsprichst und so weiter und das total überzeugend machst, ist ja total fake, weil
ja,
du das ja gar nicht spürst.
Klar. Ich spüre das dann schon. Ich kann ja dieses Gefühl reproduzieren.
Ja,
ich habe ja in anderen Situationen auch besinnliche Gefühle oder Gemütlichkeitsgefühle. Das ist ja nicht an Weihnachten immer automatisch geknüpft. Und ich meine, wenn ich jetzt hinter allem stehen müsste, was ich da bespreche, also von allem jetzt, sage ich mal, ein Fan sein müsste, dann, naja, könnte ich nicht alles machen. So viel.
Ich werde mir das merken, falls das mal da eben zustande kommt. Ich bin im Lidl, ich höre dich über den Lautsprecher, wie du mir gerade irgendwelche Weihnachtsschokolade anpreist, dann sage ich, die lügt!
Aber jetzt
die
aktuell
meint das
mache ich das ja gar
so.
Nicht mehr.
Also
von mal, daher,
ja, vielleicht in ein paar Jahren, wer weiß.
Wer weiß, ja. Aber andere Werbung. Nee, aber jetzt so generell nochmal so zum Thema Weihnachten. Ich finde es eine sehr schöne Zeit, weil es alles langsamer wird. Und dieses langsamer werden, das ist, glaube ich, das, was wir Menschen alle gut gebrauchen können. Also, dass wir so ein bisschen wieder zurückkommen zu unseren Wurzeln und zu der Besinnlichkeit in uns selbst, sage ich mal. Also nicht so dieses Konsumverhalten und jetzt muss ich dem noch was schenken und jetzt habe ich aber kein Geschenk für den und das ist jetzt stressig und ich muss irgendwie, keine Ahnung, ab morgens bis unter den Achselhöhlen irgendwie in dem Essen stecken, damit das abends fertig ist und sonst nichts.
Was ist denn
also,
das für Essen?
Ja, weißt du, dieses ewige Getue dann in der Küche und die Mutter muss kochen. Also das ist halt irgendwie, das habe ich halt früher so mitbekommen. Ne? Meine Mutter stand dann in der Küche und musste da kochen, obwohl die auch nicht so dahinter steht und dann war da immer ein riesen Aufriss und mit diesen, alle kamen dann und das habe ich halt nicht so positiv in Erinnerung, weil in unserer Familie halt auch oft so Animositäten waren. Und deswegen habe ich da als Kind nicht so viel Besinnlichkeit, sag ich mal, gespürt. Auch wenn ich schöne Weihnachten hatte, also auch mit Weihnachtsbaum und Weihnachtsmann. Ich habe sogar selber mal den Weihnachtsmann gegeben als Kind und habe danach gesagt, ich glaube, die haben gar nicht gemerkt, dass ich das war.
Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Also eine gewisse Ähnlichkeit ist ja nicht von der Hand zu weisen.
Wahrscheinlich so.
Ja, genau. Damals, als du noch weiße Haare hattest.
Genau, ja, damals, ne? Damals bei meiner Blondierung.
Ja, gut. Jetzt ist das natürlich, jetzt hat das mit diesen mit weihnachtlichen Gefühlen für unsere Zuhörer, denen das zu vermitteln, das ist jetzt daneben gegangen, leider. Aber ja,
ich wünsche euch aber trotzdem wunderschöne Weihnachtstage und eine besinnliche Zeit mit ganz viel Ruhe im Kreise eurer Lieben, mit ganz viel Zweisamkeit oder Dreisamkeit oder Viersamkeit. Genießt es und lasst es euch gut gehen.
Oh, das war so schön und warm.
Das ist auch das ernst jetzt, gemeint.
Ja. Aber natürlich jetzt auch, was du sagtest, eben mit diesem Back to the Basics, so ein bisschen habe ich das ja verstanden. Und das hattest du ja auch bei dem Projekt, bei meinem Filmprojekt kurz, das habe ich mir irgendwie gemerkt, weil du das kurz in so einem Nebensatz gesagt hast, dass du gesagt hast, ich finde das schön, wenn Menschen was mit Menschen machen. Also wenn man jetzt, weil wir es auch von KI hatten, also dass man, und das ist ja auch der Sinn dieses Filmprojekts, dass man auch ein bisschen wie auf die Straße geht und dort tatsächlich mit Menschen eben filmt, ja, und die filmt und richtig schauspielert und alles und so, also was Echtes macht, ja.
Genau.
Und so. Genau. Und mir sagte letztens mein, man kann sagen Kameramann, Lichtsetzer, mit dem ich auf Location-Suche war, der sagte bei irgend so einer Sache, die wir da haben, ja, da nehmen wir, ach Quatsch, das machen wir doch nicht in echt und so, das kann man so gut heute am Computer machen. Und dann habe ich darüber geschlafen und habe gesagt, nee, ich will das nicht. Also habe so gedacht, ich kann das nicht, ich will das nicht. Ich kenne das ja von Filmen, die Filme, die früher, sagen wir mal, in den 70ern entstanden sind, also sagen wir mal im Genre Krimi, Action, irgendwas, da sind keine Computereffekte drin. Aber deswegen kannst du teilweise auch diese Filme heute noch gut gucken, im Gegensatz zu Filmen, die vielleicht vor 20 Jahren schon die ersten Computereffekte bekommen haben und heute lächerlich aussehen, ja.
Ja.
Also so, es ist doch immer, wenn man was Echtes machen will, sollte man auch beim Echten bleiben, habe ich so das Gefühl, ja.
Voll.
Ist gar nicht
und das
so
ist eben auch der Sinn von Weihnachten für mich, so.
Ja, was Echtes zu machen, meinst du, ja?
Genau, ja. Also ja, und auch nicht sich so von diesem Konsumstress so leiten zu lassen oder sich generell nicht so stressen zu lassen. Weil ich finde, der Alltag ist eh stressig genug und wenn man dann noch anfängt, sich von den Feiertagen verrückt zu machen, dann hat man, glaube ich, den Sinn komplett verfehlt. Und diese Konsumschlacht, ich finde es ganz schlimm, dass man also inzwischen höher, schneller, weiter ist ja auch bei Geschenken so. Dann ist es halt nicht mehr cool, wenn man einem Kind irgendwie Bauklötze schenkt, dann muss es halt immer direkt, keine Ahnung, was Digitales sein oder weiß ich nicht, ein Roboter, der sich, keine Ahnung, selber an- und ausziehen kann. Ich finde das manchmal dann so ein bisschen übertrieben. Wo Kinder dann auch mit zugeworfen werden und dann freuen die sich halt irgendwie über Kleinigkeiten kaum noch. Und ich sehe das halt bei meinem Kind, der ist so zufrieden mit so ganz kleinen Sachen. Wir waren gestern auf dem Flohmarkt, also zufällig sind wir da vorbeigegangen und sind wir da rübergegangen und dann waren da so Duplo-Figuren. Und da war da so ein Astronaut oder Rennfahrer war das, glaube ich, und so eine Toilette, so ein Klo, ein Duplo-Klo. Und dann hat er nur da gestanden, das ist ja schön, das sieht ja süß aus und so. Und der ist 6, ne? Und ich so, weißt du was, wenn du willst, kannst du es haben. Weil der nie was haben will. Ich hatte noch nie die Situation, dass er im Supermarkt neben mir stand und was haben wollte. Egal wo, ne? Und das finde ich halt so schön, wenn man sich das irgendwie erhalten kann, dass man halt nicht immer noch mehr haben will, haben, haben, haben. Dann ist ja Kriegen auch schön, weil man sich dann über das, was man kriegt, freut, aber nicht diese Erwartung hat, ich muss es jetzt aber haben und kriegen und unbedingt und so.
Ist natürlich, ist ein großes Thema, ist auch schwierig, glaube ich, auch
klar,
in der heutigen Gesellschaft. Je nachdem auch, wie man so funktioniert, aber ich erinnere mich auch an Zeiten, wo, also bei meine Großeltern zum Beispiel, die haben noch, also da gab es der Adventskalender, das war ein Bilderkalender, da hat man immer Bildchen aufgemacht. Witzigerweise war es auch jedes Jahr der gleiche, die haben einfach die Türen wieder zugemacht und dann durfte ich die am nächsten Jahr aufmachen.
Wie geil.
Das war so traurig eigentlich im Nachhinein, aber das war halt so und da hat man sich dann trotzdem, man hat sich ein bisschen mehr über den Schokoladenkalender gefreut. Aber da brauche ich mit Schokoladenkalender jetzt bei meiner Tochter kommen. Die sagt dann zwar, Papa, ich bin überhaupt nicht so, deshalb würde sie sofort sagen, ich bin überhaupt nicht so, aber sie kriegt trotzdem so eher den Schminky-Schminky-Make-up-Kalender, weißt du? So.
Ja, klar.
Also der von Douglas. Wir sind heute auch schon voll in der Werbung, deswegen.
Ja, wirklich, ey, komm. Douglas, jetzt, schnell, rennt alle los. Es gibt jetzt den super Adventskalender, nur bei Douglas und nur noch heute.
Sehr, sehr schön.
Oh Mann,
ja, in dem Sinne würde ich sagen, auf zu Douglas. Also wir sind jetzt hier am Ende sind wir angekommen, liebe Christiane. Ja. Es war mir eine große Freude, mich mit dir unterhalten.
Dankeschön, gleichfalls.
Und ich hoffe, dass du bald mal wieder in meine Sendung kommst und wir uns weiter über die Themen unterhalten, die uns bewegen, weil das war ja, was ich auch am Anfang gesagt habe, heute auch ein kleines Potpourri, ein Best-of sozusagen von verschiedenen Themen, die uns auf der Seele gebrannt haben.
Voll schön, ja.
Ich wünsche dir trotzdem eine schöne Weihnachtszeit, ja.
Dankeschön.
Auch ohne Konsum.
Ja.
Und und freue mich natürlich, auch wenn es noch ein bisschen dauert, dann eines Tages darauf, dass wir uns auch in echt begegnen, weil das haben wir
auf
ja bis jetzt noch nicht gemacht. und ja, du dann hoffentlich auch diese angepriesene Rolle in meinem kommenden Film spielst.
Voll cool, ey. Ja, auf jeden Fall.
Alles klar. Christiane, halt die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und liebe Grüße an alle. Und schöne Weihnachten.
Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten da draußen.